Wir haben den 15. Dezember, 12.06 Uhr. Wir befinden uns in meiner Wohnung hier in Köln. Das Wetter ist, ich kann mich nicht drehen, ich sehe es durch die Fenster. Ganz okay, wir waren gerade schon draußen. Willi, warum waren wir draußen?
Weil wir dumm sind. Das Kabel lag eigentlich in der Verpackung, wir haben es nur nicht entdeckt, weil es in so einem Seitenfach im Styropor quasi eingebaut war und wir haben es einfach weggeschmissen.
Ja, du gehst davon aus, dass alle, die uns hören, auch bei Instagram unsere coolen Videos gucken und bei Instagram TV reinschauen und da die neuesten Infos von uns hören, aber das ist ja nicht für jeden so.
Wir haben neues Equipment, Max ist voll aufgeregt.
Deswegen. Ich bin mega aufgeregt, deswegen.
Wir haben jetzt voll die geilen Mikroföhne.
Mikroföhne, genau, Procaster, keine Werbung. Dachten wir, wenn das so heißt, dann muss es gut sein. Und der erste Eindruck ist auf jeden Fall, dass es gut ist.
Ich hoffe.
Also,
es hat sich nicht gelohnt, wir haben Unmengen an Geld ausgegeben.
Richtig. Und wir haben gerade Soundchecks gemacht und wir waren sehr begeistert.
Ich hoffe, das zieht sich auch durch den Podcast heute.
Ich hoffe Qualität. Auch. Wir müssen jetzt halt mal gucken. Da gibt es so verschiedene Regler jetzt, wo wir den Gain, den sich manche Fitnessmodels auch wünschen würden.
Ja, genau. Wenn du so beim Fitness einfach
Gain-Regler hättest. Den Gain ein bisschen hochdrehen.
Gains, zack, hast du mehr Bizeps.
Genau. Und diese Mikros sind jetzt halt so, dass wir relativ nah davor sind und dann die Quali eigentlich gut sein müsste. Und wenn ich jetzt weiter zurückgehe und mich hier zurücklehne, jetzt müsste es ein bisschen leiser sein. Mal gucken. Deswegen verzeiht uns, wenn wir jetzt am Anfang noch nicht die perfekte Winkel und irgendwie alles noch nicht perfekt eingestellt haben. Das sind Sachen, die werden wir uns nach der ersten Folge jetzt mal angucken, was wir noch für Regler nach links und rechts drehen müssen und welche Hintergrundgeräusche drauf sind, welche nicht, wenn ich jetzt daneben trinke, ob es okay ist oder nicht. Das werden wir sehen nach der ersten Folge.
Ja, hören. Die Alternative wäre, wir stecken uns Kopfhörer in die Ohren und hören uns selbst die ganze Zeit beim Reden.
Das will niemand.
Nee, das machen die Pros. Aber wir sind keine Pros. Wir sind einfach gute Hobby-Podcaster.
Okay, gut, dass ich einen Reim nicht gemacht habe.
Es gibt einen coolen, so einen Ugly-Sweater für so Weihnachtsfeiern von einer bestimmten Webseite.
Hat nicht jeder so Ugly-Sweater gerade?
Da steht aber Ho, Ho, Ho drauf.
Mega-Gag.
Ja, fand ich ganz lustig.
Ja.
Ich wollte mir auch so ein ugly Sweater holen. Jetzt war die Weihnachtsfeier aber schon.
Okay.
Ich wusste jetzt nicht, wofür ich das Ding
habe. Also ist nicht mega hipstermäßig?
Ja, und?
Also ich fühle mich gerade, als wären wir im Radiostudio.
Es ist wie im Radio. Und gleich spielen wir die Top 10.
Genau, und das Beste aus dem Jahre 19.
Irgendwie komisch. Das fühlt sich komisch an.
Aber auch gut, finde ich.
Ja, war irgendwie falsch. Also,
als
wären wir jetzt fancy geworden.
Ja, okay, sind wir aber nicht. Willi wird sich gleich eh wieder irgendwann zurücklehnen und keiner hört ihn mehr. Nein.
Ich habe den Stuhl so eingestellt, dass ich gar nicht zurück kann.
Okay.
Ohne mir mein Genick zu brechen.
So.
Es ging so.
Die Woche. War es jetzt ein Echo? mein letzter Unterrichtsbesuch.
Vorbei.
Was geht ab? Ich habe jetzt 10 out of 10, 10 von 10 Unterrichtsbesuchen. Im Referendariat ist es so, man muss in anderthalb Jahren 10 Unterrichtsbesuche machen, 5 pro Fach, 5 in Pädagogik, 5 in Biologie bei mir. Und da war jetzt am Donnerstag der letzte in Pädagogik und davor dem Montag der vorletzte in Bio. Und genau, jetzt habe ich quasi Ferien. Jetzt ist alles vorbei. Alles Schlimme, also alles, was jetzt gerade schlimm ist an dieser Arbeitssituation, ist vorbei. Und ich kann voll mich konzentrieren auf die coolen Sachen, die in der Schule Spaß machen. Also quasi alles außer
Pausen, den Ref-Sachen. Mittagsfreizeit.
No, das genau nicht, sondern die coole Interaktion würde ich es nennen. Mhm. Und jetzt ist nur noch ich werde wahrscheinlich, wir spulen vor, 3 Monate werde ich da sitzen und sagen, oh Gott, das ist alles so schlimm. Die Endprüfung haben, die unterrichtspraktische Prüfung, habe ich schon von erzählt, ne? Das ist am 7.3. und danach ist das Ref dann endgültig vorbei. Aber jetzt ist schon mal erstmal so ein, für mich ein riesen Meilenstein geschafft, weil diese kleinen Unterrichtsbesuche echt scheiße waren. Also super ätzend.
Ja. Aber hast du jetzt auch die Pause verdient? Jetzt kannst du ein paar Wochen chillen und dann wieder in die Vorbereitung gehen.
Genau, ein paar Wochen chillen und über die Ferien vielleicht ein bisschen Energy in den Podcast stecken, gucken, was wir da so machen. Equipment ist da. Jetzt müssen wir gucken, was die nächsten Schritte sind.
Ich habe auch Urlaub.
Cool.
Kommenden Mittwoch bis zum Jahresende.
cool, lass mal, weil ich habe am Donnerstag ja Ferien.
Keine Termine während des Podcasts.
Was?
Wir sollten jetzt keine Termine vereinbaren.
Nein, okay, warum nicht?
Das war Feedback, das ist nicht cool.
Hä, wer sagt denn sowas?
Ganz am Anfang.
Ach, ganz am Anfang. Ganz
okay. Anfang.
Kein Termin, aber theoretisch hätten wir ja beide Zeit, Freitag, Samstag, Sonntag. Gut,
ja.
War kein Termin. Genau, das dazu. Und das war bei mir. Und kleiner Ausblick in die Woche und dann kannst du gucken, was du machst. Am Dienstag, krasser Termin.
Ach so, ja.
Wir machen keinen Termin, aber nochmal, um ein bisschen anzuteasen.
Es gibt den schon, den Termin.
Es gibt den Termin schon. Ja. Und es sind, wie kann man da ein bisschen hinteasen? Du bist Teasemaster, Wii.
Wir werden zu viert hier sitzen.
Wir werden zu viert hier sitzen.
Ja.
Ist es der große Beziehungspodcast? Nein.
Nein. Es geht um ein spannendes Thema. Für all die, die schon immer mal selber was machen wollten. Ein Startup gründen wollten, vielleicht. Kann man das sagen?
Weiß ich nicht.
Ich finde schon.
Ja, aber auch für die anderen, die einfach zwei andere wunderschöne engelsgleiche Stimmen hören wollen, im Vergleich zu unseren.
Mhm.
Mhm.
Auch für die ist das was.
Ja, wird auf jeden Fall, ja, wir werden sehen. Genau.
Nicht zu viel verraten.
Genau, genau, genau. Aber es wird super. Und ja, einfach, das könnte der Beginn einer coolen Sache sein. Mal schauen.
We will see.
Ja. Was ging bei dir die Woche?
Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Arbeit.
Parallel noch Zukunftsarbeit klären.
Zukunftsarbeit?
Ja, also das, was...
Zum Baum gepflanzt?
Nein.
Kinder gekriegt?
Nein.
Aber?
Aber. ja, ich bin kurz davor, einen neuen Job anzunehmen. Das wird sich dann Anfang nächster Woche wahrscheinlich dann, sag mal, kommt dann Tinte aufs Papier, mal gucken.
Das heißt, du hast jetzt zwei Verträge gerade quasi vorliegen und musst entscheiden. Ne? Das heißt, letztes Mal im Podcast war es ja so ein bisschen so, ja, man muss mal gucken, was da jetzt so kommt zurück. Mhm. Und jetzt zwei Verträge und now it's time to choose.
Genau, ich muss mit einem von beiden dann quasi das wie Schluss machen. So nach dem Motto, ja, hey, eigentlich ja, liegt nicht an dir, aber...
Aber eigentlich ist das gutes Schluss machen, weil du ja schon weißt, dass du dich für das Bessere entschieden hast und direkt in das Bessere gehst.
Ja, aber es fühlt sich irgendwie trotzdem ein bisschen kacke an. Aber,
ja, das glaube ich.
Muss ich dann am Montag machen. Ich muss mir morgen dann mal in Ruhe überlegen, wie ich es mache, weil es ist schwierig halt irgendwie zu begründen, warum man das eine nicht wählt. Aber es ist halt, ja, kriege ich schon irgendwie hin.
Ja, das dachte ich aber auch, wenn man so lange mit denen in so Verhandlungen ist und so und dann die Leute kennengelernt hat und dachte mir auch, das ist irgendwie komisch, wenn man dann so, ja, ja, das ist voll cool, ich könnte mir das und das vorstellen, ja, lass uns das und das machen. Ja, ich bin übrigens raus. Ciao.
Ja, das ist halt echt irgendwie mies, aber ja.
So ist es halt, ne?
Mhm. Naja, das steht auf jeden Fall dann Anfang nächster Woche an. Und ich freue mich einfach auf den Urlaub.
Ja, das glaube ich.
Einfach auszuschlafen.
Irgendwas geplant?
Typische Weihnachtsaktivitäten, Familienbesuch, so Krams.
Mehrtägig oder immer so einen Tag da, einen Tag da?
Ja, eher so.
Okay.
Mal einen Tag hier, mal einen Tag dort.
Das ist bei uns auch so, weil ich... lass uns doch damit einsteigen. Weihnachten.
Mm. Lieblingsthema.
Lieblingsthema. Ja, es ist so, ich finde es immer schwierig, wenn Weihnachten dann irgendwie eher zu einer stressigen Zeit wird.
Wird es immer.
Es wird es halt immer.
Ich hasse Weihnachten.
Ja.
Anders kann ich es nicht sagen.
Du sollst das Fazit nicht vorwegnehmen. Nein, Quatsch. Nee, also ich finde es wirklich cool, dass man da eigentlich mit Leuten zusammen ist, die man ja total gern mag. Und das ist ja eigentlich vom Kern her eine coole Sache. Aber ich finde diese außenrum Sachen, die damit einhergehen, so irgendwie Geschenke und irgendwie muss dieser Abend und dieser Tag ja dann irgendwie was Besonderes sein und so. Das finde ich eher anstrengend.
Ja, es wirkt halt oft krampfhaft, weil es halt irgendwie, also ich habe so das Gefühl, so gezwungenermaßen musst du alle unter einen Hut bringen und das ist halt der Krampf.
So, ruf mal die Oma an, ja, aber die Oma ruft. Also, weiß ich nicht, wir haben seit einem Jahr nicht telefoniert, warum muss ich auch gleich noch die Oma anrufen, so ungefähr.
Aus diesem, du hast halt Zeit, denkst nach und denkst an Leute, die du magst und meldest dich bei denen, ist halt so was geworden wie, oh, du musst dir Zeit nehmen, um die Leute, an die du eigentlich nicht denkst, zu denken, weil es ist irgendwie verpflichtend, an alle zu denken.
Und genau. Und ja, und dann auch immer so dieser Stress, wenn dann irgendwie noch Oma und Opa sich irgendwelche Gedanken machen müssen für irgendwelche Geschenke für die Enkel, wo ich denke, Leute, braucht ihr doch nicht. Ruhe, sei einfach nett, lebt noch ein bisschen länger, das ist alles cool. So.
Ja, macht jetzt eine Vegan Diet und guckt das.
Genau.
Ja, das stresst mich total. Dieses, was wünschst du dir eigentlich? Ich denke mir, ja, Nichts. Mm. Es ist einfach nichts da. Und dann suche ich ein paar Sachen krampfhaft raus. Mm. Ja, aber das ist zu wenig.
Echt? Das, ja. Was kommt dann?
Ja, ich so, warum? Das ist doch voll cool. Das sind die Sachen, die ich mir wirklich wünsche.
Ja.
Das sind also 3-4 Bücher oder so. Die habe ich mir diesmal auf die Wunschliste gepackt. Ja, nee, aber wir wollen das ja schon irgendwie. Ne? Ich kann ja nicht so.
Das klingt dann fast so nach dem Motto,
also, ob es eine Benchmark
tu uns so bitte einen Gefallen, damit wir dir einen Gefallen tun, wo man sich denkt, aber ihr wollt doch mir was schenken, warum müsst ihr mir jetzt so einen Druck machen, dass also dass ihr glücklich seid?
Und ich meine, am Ende ist es nett gemeint, aber es ist halt schwierig. Und ich würde einfach sagen, scheiß auf Geschenke, lass einfach weg. Lass einfach zusammensetzen, was Leckeres essen und dann ist cool. Und wenn es dann dieses Jahr nicht klappt, alle zu besuchen, in allen Variationen, dann okay.
Ja, also ich finde, man freut sich ja dann irgendwie schon über so Sachen, wo man denkt, okay, das ist irgendwie eine coole Sache, die man irgendwie dann zusammen macht oder da wo man denkt, okay, da steckt irgendwas dahinter, aber so Gegenstände, so Gebrauchsgegenstände, dann denke ich immer, ja, dafür muss man nicht auf Weihnachten warten, so. Also entweder man fragt, hey, ich sehe hier ein Angebot für das und das, das brauchst du doch, ja, sollen wir das mitbringen? Ja, okay, dann gib mir das Geld und dann ist alles cool, so, ne? Aber dann irgendwie sowas zu verschenken, finde ich irgendwie immer dann so, ist nett gemeint, aber ist halt irgendwie unnötig, dass dann Leute Geld ausgeben für Sachen, die man eigentlich sich selber eh auch geholt hätte dann so. Ich finde so Kleinigkeiten irgendwie dann netter, wo man denkt, hey, da hat jemand über was nachgedacht und das ist irgendwie cool. Generell sollte man aus solchen Tagen, finde ich, diesen Krampfhaftigkeit rausnehmen. Kann man auch direkt über Silvester sagen. Ich finde immer dieses, hey, das Silvester, das muss der besonderste Abend unseres Lebens werden. No, muss er nicht und wird er nicht. Und gerade wenn du so denkst, wird er es besonders nicht.
Ja.
Sondern mach einfach einen netten Abend mit Leuten, die du magst, und dann wird das schon cool. Aber das hatte ich halt oft, da haben wir letztens, habe ich da mit Chiara, mit dir darüber gesprochen beim Autofahren, dass, wenn, zum Beispiel bei mir ist es ja immer so, dass ich dann zum Beispiel nicht so ein großer Fan von Silvester unbedingt bin. Dass ich mir denke, ja, ist mir egal, aber wenn Leute dabei sind, die ich gerne habe, kann das cool werden. Also ich bin da ja kein Spielverderber, ich habe da ja Spaß, wenn andere Leute Spaß haben. Aber dann haben die Leute so eine hohe Erwartung in Silvester und dann so, ja, das wird voll krass, ultra krass. Und dann kommen die irgendwo rein in die Location oder sehen das Feuerwerk und sagen so, ja, das ist irgendwie nicht so geil, wie ich mir das erwartet habe. Und denkst du so, ja, ach, nee, aber ich kann nur Spaß haben, wenn du auch Spaß hast, weil für dich sind wir hier. Und wenn die Person dann keinen Spaß hat, denkt man sich so, toll. Dann hätten wir einfach auch direkt was anderes machen können, weil jeder hätte sich das denken können. Das heißt, so zu hohe Erwartungen machen solche Tage, finde ich, kaputt. Wenn alle da reingehen mit, hey, wir nutzen das dann anders, um uns zu treffen und einfach einen coolen Abend zu verbringen, super. Aber dieses, hey, lass mal das Specialige machen und es muss unbedingt das sein und das und das und das und dann gibt es keinen Fondue-Käse und auf einmal sind alle traurig und denken sich, scheiße, das ist nicht mal mein Silvester.
Hm. Ich habe halt echt ernsthaft überlegt, einfach schlafen zu gehen.
Für ab so Freitag bis nach Silvester.
Einfach so, keine Ahnung, einfach nichts zu machen.
Mhm.
Weil, ich meine, was ist so die, was ist das Ziel von so einem.
Das klingt gerade wie alte Männer reden über traurige Sachen.
Versuche ich einfach nur mal so meinen Gedanken kurz
zu
irgendwie zu bündeln und es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Man überlegt, okay, es ist ein Jahreswechsel, startet was Neues, man nimmt sich Sachen vor, so, das ist so der Standardmodus. Okay, man feiert jetzt das vergangene Jahr, so alles ist cool gelaufen, man lebt noch, alles ist safe. Das nächste Jahr soll auch cool werden.
Okay. Die objektive Analyse von Silvester folgt jetzt.
Ja, das ist nett. So, man feiert das Leben und so. So what? Schlafen. Also eigentlich auf der anderen Seite, also wenn man es auf, da kann man auch direkt hingehen und sagen, naja, man kann eigentlich jeden Tag so abschließen, dass man sagt, hey, ich habe einen Tag überlebt, der Tag war cool, der morgige Tag wird auch cool. So, das ist, von daher ist es.
Und ja, ich glaube, den wenigsten Leuten geht es ja um irgendwie, ich feiere das Leben oder sonst irgendeinen Scheiß. Ich glaube, den meisten Leuten geht es ja eher um, hey, ich habe einen Anlass, um krass Party zu machen. Und um Leute zu sehen, die ich irgendwie mag. So. Davon kann ich einen Part verstehen, einen weniger.
Ja. Aber keine Ahnung, schwierig.
Plädoyer, trifft euch einfach so mit Leuten, die ihr mögt. Dafür braucht man nicht auf Silvester warten.
Eben, also was macht diesen Tag so besonders? Mhm. Also, außer dass es Feuerwerk gibt.
Und zu hohe Erwartungen, finde ich, machen solche Abende schnell kaputt. Hey. Überleitungskönig, Max Pelzer, hallo. Mhm. ich mag diese täuschte immer von dir. Heute Abend Abi-Vorfete. Ich konnte nicht Nein sagen, weil es war so nach dem Motto, ja, wie wollen Sie nicht unsere Stufenkasse unterstützen? Und ich so, ja, natürlich, das mache ich gerne.
Hier, 10 Euro, lass mich
nicht. Ja, so ungefähr habe ich erst gedacht und dachte ich, und dann meinte ich so, ja, andere Lehrer kommen auch. Und dachte ich, ja, okay, dann kann auch der unseriöse, komische Lehrer Max kommen.
Hast du einen Anzug am Start?
Auf Abi-Vorfeld, nicht Abi-Ball, Bruder.
Ach so. Wieso habe ich an Abi gedacht?
Weiß ich nicht. Das ist ja cool. Du
ziehst keinen Anzug zu Abi-Vorfittern.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Wo findet die denn statt?
Müllkofen. Metzgerkalle.
Nee. Ah, die waren genau. Cool.
Ja, keine Ahnung. Ist auch eigentlich egal.
Egal.
Also, wo ich nämlich sagen wollte, damals so voll die hohen Erwartungen, diese Abi-Vorfete. Und irgendwie war das so eine ganz komische Zeit. Irgendwie war auch irgendwie ganz nett, aber eigentlich war es nur ein großer asozialer Abschlussabend so für viele, fand ich. Mit irgendwie so Schlägereien und so, weiß ich noch, im Foyer und so super unangenehm. Und jetzt denke ich mir halt gerade so, meine Erwartungen an heute Abend sind eigentlich so, hey, ich kann coole Gespräche mit irgendwie Schülern führen, mal so außerhalb vom Schulkontext und mit ein paar Lehrern, ist irgendwie ein ganz netter Abend, kann es werden. Aber diese Erwartung kann auch sehr gut enttäuscht werden, dass ich da hinkomme heute Abend und alle sind schon hackenstramm und so, die Schüler fallen da nur gegenseitig irgendwie um und sind so, und kriegen keinen Satz mehr raus. Und dann denke ich mir so, okay, was will ich hier? Ich brauche mir nicht 17-jährige Betrunkene angucken und das ist nicht not my thing. Mhm. So, das ist auch so eine Erwartung, die natürlich schnell enttäuscht werden kann, wenn es irgendwie kacke wird, aber bin ich zum Glück mittlerweile ja, also man ist jetzt in dem Alter, wo man sagen kann, okay, dann fahre ich halt und leg mich schlafen, so wie du es eben gesagt hast. Ich muss jetzt nicht krampfhaft hier bis 5 Uhr morgens versuchen, den Abend irgendwie noch magisch werden zu lassen, sondern ich sage halt einfach, okay, ich mache was Cooles, ciao. Und Cooles für mich, ich schlafe oder gucke eine Serie oder so.
Ja. Klingt irgendwie langweilig und traurig, aber oft ist es genau so, ne?
Ja, bevor man halt so einen Abend dann komplett da verschwendet, es kann ja auch cool werden, also ne, genauso bin ich ja bereit, wenn der Abend eben so wird, mit coolen Gesprächen und super toll, dann kann ich da auch bis 5 versacken und irgendwie netten Abend haben, alles cool, aber man hat halt nicht mehr dieses, ey, wir müssen jetzt hier zusammen was Tolles draus machen und egal was passiert, nee.
Ja, auf Krampf funktioniert sowas sowieso nicht, ne? Mhm. Auch wenn das deine eigene Abi-Vorfete ist und denkst, ja, das muss einfach eine geile Party werden, du kannst einfach nicht provozieren. Du kannst einfach darauf hoffen, dass es irgendwie float und irgendwie irgendwas aufkommt und du merkst, okay, die Stimmung wird gut, die Musik ist gut, die Leute haben Spaß, dann wird es ein cooler Abend, aber du kannst es einfach nicht provozieren. Und wenn du Pech hast, es gibt einfach viele Momente, wo du einfach sagen musst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ein cooler Abend wird, liegt bei 50%. Und wenn du Glück hast, hast du Glück. Wenn nicht, dann musst du halt für dich entscheiden, was du draus machst.
Ne? Genau, wie lange bleibe ich hier?
Du bist zur letzten Sekunde, oder? Du sagst irgendwann, okay, wird nicht besser.
Ja.
Tschüss.
Genau. Ich weiß noch, damals auf unserer Abi-Vorfete war ich noch bei einer Inventur. Warst du da eigentlich auch da mit? Bei der Inventur bei Müller?
Nee.
Boah, das war echt hart. Wenn dann durchgemacht, irgendwie müssten wir dann noch aufräumen, weil das ist ja dann immer bei Abi-Vorfeten so, alle sagen vorher, ja, wir helfen aufräumen. Nee. Du bist gerade kotzend im Krankenwagen, also nicht du, sondern irgendwie, der vorher gesagt hat, dass er helfen will. Und dann steht man da so noch so zu dritt, führt völlig fertig und denkt so, okay, wenn sonst keiner macht, dann mache ich das jetzt halt. Ich muss ja nur in einer halben Stunde zur Inventur.
Oh, krass.
Das war echt hart, das war echt richtig krass. Aber war auch irgendwie witzig. Solche Geschichten bleiben dann irgendwie im Kopf. Und so werden dann irgendwie Abende ganz witzig, obwohl sie vielleicht gar nicht hätten so werden können, wenn man gesagt hätte, okay, nee, das ist voll kacke hier und ich gehe jetzt einfach.
Ja. Ja, das ist, man kann es auch nie vorhersehen. Ja. Zum Beispiel auf der Weihnachtsfeier gestern oder vorgestern? Vorgestern war es auch so, ein paar Kollegen sind halt irgendwann mal so um 10, 11 gegangen und das Zeitfenster von 11 bis kurz vor 12 war einfach das Lustigste überhaupt.
Echt?
Ja, aber das lag einfach an der Konstellation der Leute, die noch da waren, weil wir haben so Elektro-Go-Karts auf der Arbeit. Es gibt so,
die sind so geil,
die sind so schnell. Du kannst locker 50 km/h mit denen fahren.
Echt?
Ja.
Krass.
Und wir haben halt so einen kleinen Hof da, der gut gepflastert ist. Das heißt, du kannst auf dem richtig cool. Und dann fährst du halt so einen Hügel runter, ziehst irgendwann die Handbremse, ziehst nach links und dann driftest du einfach
wie bekloppt. Ah, die sind so schwer und der Schwerpunkt ist so tief, dass du dich drehst, aber nicht überschlägst.
Du überschlägst dich halt nie.
Kannst du auf gar keinen Fall.
Nee,
so breit sind die quasi aufgebaut. Ja, krass.
Und das macht halt total viel Laune, mit den Dingern da rumzuheizen. Und irgendwann mal haben wir die halt rausgeholt und sind da rumgeheizt mit den Teilen. Und was wir vorher auch gemacht haben, wir hatten. Der Chef hat so 2 Seifenkisten-Sets gekauft zum selber bauen. Das heißt, wir haben am Anfang.
Den Hügel dann?
Genau.
Wie geil.
Der Anfang der Weihnachtsfeier war, wir nehmen diese Seifenkisten und bauen die halt in so 2 Teams zusammen. Das hat ziemlich gut geklappt. Irgendwie hat das. Also waren einfach zu viele Leute.
Ist das wie heißt, bei hört den Umzugspodcast und hat dem Motto: 3 Leute stehen rum und sagen, nein, du musst das so machen.
Ja, es war halt so. Teilweise. Also, das ein Team war halt relativ von Anfang bis Ende in einem gleichen Setup unterwegs. Im anderen Team haben ein paar angefangen, dann haben Leute gewechselt und ein paar haben es dann zu Ende gebracht. So. Und das hat dazu geführt, dass du so ein halbfertiges Ding hattest. Am Ende waren es 4 Reifen auf dem Brett mit so 2 so Wänden quasi, also so eine Art so ein Grobkonstrukt und einfach eine Schnur zum Lenken.
Eine Schnur?
Ja. Geil. Also eigentlich war es so ein echt cooles Konstrukt, aber egal, das tut jetzt auch nicht zur Sache. Am Ende haben wir diese Seifenkisten halt auch nochmal ausgepackt und ein Kollege hat es geschafft, sich damit zu überschlagen. Das war auch
oh Gott.
Krass gefährlich, aber auch lustig. Und die Sachen sind dann alle erst so zum Ende hin passiert. Das heißt, für viele war die Weihnachtsfeier halt so meh. Mhm. Und am Ende haben wir davon, also die bis zum Ende geblieben sind, haben dann noch am nächsten Tag erzählt und die meinten, ey, krass, was habe ich alles verpasst? So, ja, das heißt, du hast immer halt das Risiko, wenn du früher abhaust und nicht bis zum Ende hoffst, dass du ein paar Dinge halt nicht mitbekommst, aber die Frage ist, was ist dir das wert? Ne? Mhm. Und ja, also ich denke mir halt oft, ja, komm, bleib's halt noch ein bisschen, guck's dir mal ein bisschen an, was so passiert. Und manchmal passieren lustige Sachen, manchmal halt auch nicht. Und wenn man aber nicht mit der Erwartung rangeht, es muss was Cooles passieren, dann ist man auch nicht enttäuscht, weil man weiß halt, okay, es ist einfach nicht garantiert, dass irgendwas Lustiges noch kommt.
Muss ich auch dran denken, oh Gott, das war so verrückt. Weißt du noch damals, das Kult in Troisdorf, dieses Jugendkulturcafé?
Ich war nie drin.
Ich weiß nicht, aber einmal,
zum Glück.
Hatte schlimme,
vielleicht.
Witzige Erlebnisse.
Hast du es verpasst?
Ja, ein bisschen manchmal. ich glaube, es gibt so in jeder Stadt so, wo dann auch mal so Bands hinkommen, so eher Indie-Bands und dann kann man da irgendwie hin und für wenig Geld und da ist aber auch so ein bisschen Bar und dann trifft man sich da abends und geht dann einfach hin. Und das Coole war, dass irgendwann so in dem Freundeskreis, wo ich war, Leute da quasi die Bar übernommen haben und dann auch einen Schlüssel dafür hatten und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist Straftaten sind verjährt mittlerweile, ne?
Ja, nein, Quatsch. Safe.
Nee, witzig war immer, dass dann irgendwann sind dann irgendwie alle weg gewesen und dann waren quasi noch wir da und oh Gott, das war alles so schlimm. Und dann haben wir irgendwie so Tische genommen und sind dann auf die Tische umgedreht und damit die Treppen runtergerutscht und so. Da musste ich gerade dran denken bei Seifenkisten. Ja. Und wo man so denkt, was hat man damals so für Sachen gemacht, was irgendwie dann aber erst nach einer bestimmten Uhrzeit war, so irgendwie dann war es 3 Uhr, alle waren weg, da dachte man sich so, okay. Jetzt haben wir hier alles zur Verfügung. Was kann man tun? Okay, rutschen wir mit Tischen die Treppen runter.
Ja, aber das passiert dann auch nur in einer bestimmten, also das passiert dann auch meistens halt irgendwie so zum Ende von Partys oder so, weil du halt denkst, okay, jetzt sind alle weg, jetzt kann man halt anfangen, Scheiße zu bauen, weil.
Genau, und du kannst es halt auch nicht planen. Also, nee. Ne, wenn du jetzt wieder hingehen müsstest und sagst, ey, lass das nochmal machen, das war voll der coole Abend, lass das nochmal so machen, funktioniert niemals. Nee. Es wird nie funktionieren, sowas.
Naja. Und ja, und oft ist halt dann gerade Silvesternacht, wo man halt einfach die ultimativen Erwartungen hat,
von
wegen, wow, so was Besonderes, wir ziehen uns alle toll an und dann gehen wir irgendwo auf eine coole Location und dann wird das voll die coole Party.
Ja,
ja, und wenn alle so krampfhaft daran also was erwarten, dann guckst du dir halt alles an und denkst dir die ganze Zeit, okay, warum tanzen jetzt nicht so viele Leute, wie ich erwartet habe? Warum sind die Drinks heute nicht so gut, wie ich gedacht habe?
Warum sind alle hässlich?
Warum sind jetzt alle schlecht gelaunt? So, und dann schaukelt sich das hoch und am Ende ist es eine Scheißparty, weil einfach alle enttäuscht schon ankamen, wie du beschrieben hast. Und man kommt hin und denkt sich so, wow, nicht so, wie ich dachte. Ja,
das Kleid nicht gepasst. Ja. Also deswegen ist der Abend eh schon gelaufen.
Ja. Mist. Das sind meistens diese Random-Partys, die am coolsten werden, weil einfach niemand irgendwas erwartet und nichts plant und dann auf einmal passieren die lustigsten Sachen. Deswegen.
Noch ein Nachtrag zu Silvester. Wie soll ich sagen? Ich finde es immer noch so, jetzt immer noch mal im Alter schwierig manchmal, wenn Leute, ne, du kennst diese Anstoßsituation, ne? So nach dem Motto, hey, 12 Uhr, lass uns alle jetzt einen Sekt in die Hand nehmen und anstoßen.
Ja.
Wo ich mir denke, zwingt nicht irgendwie 3-jährige, 5-jährige Kinder, wie alt ist man dann? 10 oder so, ne? So 10-jährige Kinder, ja, du musst jetzt anstoßen, hier kriegst du auch so einen kleinen Schluck, wo man denkt, nein, Mann, mach das einfach nicht so. Du musst niemanden da zu diesem Anstoßen irgendwie zwingen, so, ja, du musst jetzt kannst du auch mal einen Senk trinken. Das ist so eine Verherrlichung, finde ich, die irgendwie dumm ist in dem Alter, wo man denkt, nein,
vor allem der wesentliche Part Sinn. Ist weggefallen, finde ich. Also ich hatte lange kein Stößchen quasi mehr mit einer Rede zum Beispiel. Wo dann jemand sich hingestellt hat und gesagt hat, hey, letztes Jahr war cool, weil nächstes Jahr wird bestimmt auch cool, weil und ist toll, dass es uns allen gut geht, bla bla bla.
Schade, dass
wir
das Kleid nicht passt.
Und jetzt beenden wir das, anstatt Abend zu sagen, wie der Kirche, machen wir halt irgendwie
einen
Sektanstoß. So. Und der Part fällt einfach weg, man so, es ist 12, saufen. So,
ja, genau.
Dann denken wir, hä? Okay.
Ja, ja.
Und dadurch, dass entweder ich versuche vielleicht dieses Jahr den Spirit wieder.
Geil, Mann, lass mal eine Rede halten.
Lass mal Reden schreiben.
Oh,
jeder schreibt eine Rede.
Sollen wir?
Ja, und gucken, was dann Silvester wird. Aber das, wenn wir irgendwie zusammen feiern würden, sollten, dann lass mal reden.
Lass mal eine Rede schreiben.
Redenpflicht.
Geil.
Jeder muss eine Minute eine Rede halten, mindestens.
Mindestens eine Minute.
Ja.
Kann ich ein PowerPoint vorbereiten?
Eine Rezi. Was auch immer.
Ja, ich wollte nur darauf hinaus, ich finde es irgendwie immer schwierig, wenn dann so Menschen unter Druck gesetzt werden, so nach dem Motto, ja, du musst jetzt ja mit anstoßen. Denkst du, habt ihr O-Saft da? Nein. Ja, dann fuck it. Dann schon sich ja nicht mit an, nur für eure scheiß Tradition. Niemand interessiert diese dumme Tradition. Halt die Fresse.
Ja.
Lass mich mit dem Wasserglas anstoßen. Nee, aber ist nicht das Gleiche. Ja, lass mich in Ruhe.
Weißt du, was cool war?
Ja.
Und was cool
Nein, ist? Weiß ich nicht.
Ich habe, als ich Silvester in London verbracht habe, war das die schlimmste Silvesterparty überhaupt. Aber, was halt richtig cool war, ich habe am Tag selbst, vor der Party, habe ich mit einer Mitbewohnerin gequatscht und sie sagte dann, sie schreibt sich selbst immer einen Brief. So nach dem Motto, okay, mein Zukunfts-Ich, ne, nächstes Jahr, ne, also nach dem Motto, was, also alles, was ich mir vornehme und was cool war, schreibe ich halt runter. Und dann gucke ich irgendwann mal wieder drauf und denke mir, hey, cool. Und ich habe das auch gemacht an dem Tag.
Ah, stimmt, das hast du mal erzählt, ja.
Dann habe ich das runtergeschrieben, habe so einen Brief an mich selbst geschrieben, so nach dem Motto, noch coolerer Zukunftswilli.
Hoffentlich hast du noch Haare.
Genau, scheiß drauf, die Haare werden gehen, dafür kommen folgende Dinge. So, habe ich das runtergeschrieben und das war so ein Anstoß, der den ganzen Abend geprägt hat, weil ich war so nachdenklich und so in der Reflexion ans vergangene Jahr.
In good oder bad vibes? Also gut nachdenklich oder böse nachdenklich?
Einfach nachdenklich, okay, über alle möglichen Dinge, was dazu geführt hat, dass ich quasi, als ich dann auf der, ich sag mal, nicht auf der Party war, sondern auf der, wir betrinken uns vorher bei irgendwem zu Hause Party, war ich schon so, boah, ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust, irgendwas zu trinken. Ich war da total so eher introvertiert an dem Abend, stand so für mich. Und als wir dann zur richtigen Party-Location gegangen sind, war ich ungefähr eine halbe Stunde dort.
Und bist voll eskaliert.
Nein, Quatsch. Und dann habe ich alles genommen, was ich kriegen wollte.
Echt?
Nein, Quatsch. Ich habe einfach irgendwann gesagt, so, ey Leute, ich bin gerade so in der Wahrnehmung so scharf. Ich sehe halt so viele Dinge, die mich gerade nerven.
Wie sagt man das auf Englisch?
Keine Ahnung.
My mind is so crispy clean.
And sharp. I see all the shit around me. Ich habe einfach gedacht, okay, warte mal ganz kurz. Wo bin ich hier? Ich habe nur die schlechten Seiten wahrgenommen, okay, an den Leuten um mich herum. Ja. Jetzt gar nicht an dem, mit dem ich da war, aber ich stand an der Garderobe und habe die betrunkenen Leute um mich herum gesehen. Und habe mir so, wow, was ist
das? Willkommen in meiner Welt.
Ja, und ich habe erstmal das Leben mit aus deiner Perspektive wahrgenommen. Dachte mir so, oh shit. Ich habe einfach eine halbe Stunde gegangen und bin einfach nach Hause gelaufen, was voll der lange Weg war. Mhm. Aber es war einfach so ein schöner Moment, so von wegen, ich bin jetzt gerade mit mir selber. Ich habe vorher alles runtergeschrieben. Ich bin mir vielen Sachen jetzt bewusst geworden. Mhm. Ich gehe die Sachen nochmal durch, reflektiere nochmal und bin einfach irgendwann mal zu Hause angekommen, habe mir was zu essen gemacht und bin schlafen gegangen. Das war einfach so, ne, von wenn man jetzt so erzählt, denke ich, das ist ein beschissener Kackabend. Ja. Aber irgendwie war es einfach so cool, einfach nochmal alles Revue passieren zu lassen, einfach mit mir selbst irgendwie auszumachen. Und am nächsten Tag ging es mir gut. Ich dachte mir, hey, cool, ich freue mich aufs neue Jahr. Das war einfach eine, oh shit.
Nichts passiert.
Jetzt haben wir mal es war ein ganz anderes Silvestererlebnis. Mhm. Und von außen, ja, es ist kein cooles Foto entstanden. Ich habe nicht irgendwie abgefeiert bis zum Ende, aber es war trotzdem ein cooler Abend.
Ja, da muss ich dran denken, weil eine Kollegin, mit der ich mich jetzt Kollegin, das klingt so, als wäre ich so ein seriöser arbeitender Mensch.
Das ist Lehrer.
Ja, stimmt, naja, geht. Ich saß mit der morgens da, wir haben im Lehrerzimmer da so eine Couch, wo man sich morgens ein bisschen hinsetzen kann, ein bisschen quatschen kann. Und die hat auch von Weihnachten erzählt und meinte so nach dem Motto, Weihnachten ist für sie immer so die Zeit der Melancholie, so ein bisschen übersetzt. So nach dem Motto, ich kann mich hinsetzen und einfach mal in Selbstmitleid baden und so, ne? Wow. So, dass man einfach so sagen kann, ja gut, ich habe jetzt irgendwie keinen Partner vielleicht. Ja, dann ist es halt so. Und dann kann ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kekse essen und irgendwie Serien gucken und niemand interessiert. Ich kann mich mal 3-4 Tage einfach einschließen,
gehen
einfach
lassen.
Mal, genau, gehen lassen, jammern, weinen, lachen, alles, worauf ich Bock habe, niemand sieht's, niemand ruft an, weil alle irgendwie beschäftigt sind mit den Leuten, mit denen sie was zu tun haben wollen. Man selber kann ja sagen, hey, ich, keine Ahnung, hab keine Zeit. Und dann einfach mal in Selbstmitleid baden und suhlen und wie so ein Schwein.
Warum aber auch nicht?
Ja, ne? ich wollte, also es ist quasi ein positives Plädoyer dafür, weil ich glaube, viele Leute das in der heutigen Zeit gar nicht mehr machen, weil sie sich nicht trauen, irgendwie so ihre Gefühle rauszulassen und das wird so ein bisschen zu stehen. Und dann eher so sagen, nein, ich muss mich jetzt hier zusammenreißen, bla bla bla. Und dann vielleicht mal genau diese Zeit zu nutzen, um dann zu sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr zusammenreißen. Ich werde jetzt einfach mal alle Schotten öffnen und einfach mal sagen, okay, alles ist mir egal. Und einfach mal jammern und mal dazu stehen, wenn es einem nicht gut geht und was einen irgendwie beschäftigt und was einen mitnimmt und nicht dieses, ich muss stark sein für irgendwen. Nee.
Ja, das erinnert mich an, also ich finde, das ist jetzt, wie soll ich sagen, das, was du gerade, wie du es gerade beschrieben hast, erinnert mich an was ich gestern in einem Podcast gehört habe, in einem anderen Podcast. Und da sagt der Till, ja, wenn Leute danach auch so ein bisschen nach einer Motivation suchen für sich selbst, für die Zukunft, das ist eigentlich eine schöne Zeit, weil was ja doch einige tun, ist hingehen und sagen, was nehme ich für das kommende Jahr vor, was will ich anders machen, wer will ich sein im nächsten Jahr, bla.
Machst du sowas eigentlich?
Nee.
Ich nehme mich auch gar
weil
nicht.
Weil der Fehler bei mir war immer, ich habe das dann immer so zu episch und zu ambitioniert dann gestaltet, dass
ich trinke keinen Alkohol mehr,
ja,
ich trinke
genau,
keinen Kaffee mehr.
So nach dem Motto, ich habe einfach alles genommen, so was man eigentlich aufs Leben streckt, habe das in ein Jahr versucht umzusetzen.
Ja.
Too much. So. Und um überhaupt für sich selbst so ein paar Sachen zu finden. Mhm. Also nach dem Motto auch nicht nur das Negative, so was will ich nicht machen, sondern was will ich eigentlich machen? Für das kommt ja dann war so in dem Podcast so die Idee da, von wegen, stell dir mal vor, du hast so ein Beutel mit all deinen Ängsten, mit all deinen Schwächen, mit all dem, was dich eigentlich als Mensch nicht minderwertig, aber was, wo du sagen würdest, das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ne? Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe Angst vom laut Vorlesen. Ne? Das ist so eine der Sachen, wo ich immer sage, ich hasse es vor Leuten, irgendwas vorzulesen.
Oh, lass mal nächsten Podcast Fehlerlesen-Battle machen. Auf gar
keinen Fall. So, oder, keine Ahnung, mich kotzt es total an, dass ich immer total nervös werde oder ein Blackout habe, wenn ich in Situationen bin, wo ich moderieren muss. Mhm. Habe ich tatsächlich oft auf der Arbeit merkt, dass wenn ich einfach viele Leute zusammentrommel und dann irgendwas von denen will, dann habe ich vorher einen Plan und sage ich, das will ich erreichen und dann sitze ich da und werde voll unsicher.
Ja, klar.
Und oder, keine Ahnung, die Liste ist unendlich lang.
Oh.
Und die Idee war halt, du packst halt einfach alles in so einen Sack rein, in so einen imaginären Sack, packst alle deine Unsicherheiten, all deine Schwächen rein und dann suchst du dir daraus quasi deine Passion für die Zukunft und sagst, hey, ich challenge mich bewusst und ich sage halt, ich nehme halt diese eine Sache. Und
so ein bisschen wie Wichteln.
Und
so, du greifst halt rein und nimmst eine Sache raus und die greifst du an.
Genau, und dann sagst du, okay, morgen nehme ich diese eine Sache, schreib meinetwegen auf einen Zettel, ne, und ziehst dann einen Zettel, wie beim Wichteln, und dann hängst du es dir in den Spiegel. Und sagst du, okay, die Person, die ich jetzt gerade vor mir sehe, die hat diese eine Schwäche, die habe ich vorher da reingetan, die habe ich in diesem Sack gefunden. Und morgen gehe ich hin und melde mich freiwillig, um Kindern irgendwelche Weihnachtsgeschichten vorzulesen. So, das wäre die Challenge an sich selbst. Und dass du da daraus quasi deine Aufgaben ziehst und einfach so ein bisschen guckst, okay, es ist schwierig zu sagen, so, was ist die Passion, was treibt mich, sondern scheiß drauf, ich nehme einfach die Sachen, die ich nicht gut kann und versuche, die einfach irgendwie umzusetzen, um dann halt einfach jeden Tag ein Spiel zu schauen, okay, das habe ich erledigt, ich habe jetzt keine Angst mehr davon. Ich habe immer noch Angst, aber ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht und die Angst ist vielleicht kleiner geworden.
Ja, und es ist halt viel greifbarer und nicht so komische, epische Riesensachen so, ne? Also es sind nicht irgendwie so, ja, ich will aussehen wie ein Model in einem Jahr, sondern ich irgendwie, keine Ahnung, ich melde mich bei einem Fitnessstudio an oder ich mache das an. Das
geht ist halt, genau, es ist ne? halt so, ist so, ich melde mich an.
Ja, genau.
Challenge erreicht.
Ich mache das erstmal, genau. Und nicht so dieses, genau, ja, genau. Man geht irgendwie die kleinen Schritte vielleicht und man wirklich auch so Tag für Tag dann diese Ziele neu zu setzen oder Woche für Woche und dann zu gucken, okay, wie kann ich dieses Ziel eigentlich erreichen, das ich will?
Ja, und vor allem halt einfach mal so nicht die positiven Ziele zu nehmen, sondern einfach eigentlich eher negative Sachen, von denen halt anfangen. So.
Stimmt.
Weil ich glaube, mit jedem, ich sag mal, mit jeder Schwäche, die du bekämpfst, gewinnst du halt unendlich viel Kraft. Also dann, das gibt nochmal so einen Boost, so nach dem Motto, boah, krass, ich habe jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, immer angefangen zu stottern bei solchen Sachen, passiert mir nicht mehr. Was kann mir jetzt noch passieren? Und dann fängst du an, so extrem viel irgendwie, ich weiß nicht, Selbstvertrauen auch aufzubauen, fand ich einfach einen interessanten Ansatz, der mich so ein bisschen daran erinnert. Und wenn ich mir denke, du suhlst dich halt 4 Tage so in dir selbst und in Selbstmitleid und dann denkst du, okay, woran liegt das vielleicht, dass ich einfach, weiß ich nicht, manche Sachen nicht gut kann oder warum habe ich keinen Partner? Ja. Will ich einen haben?
Ja, genau.
Wenn ja, okay, was ist die Challenge daraus? So?
Genau.
Habe ich vielleicht Angst vor Ablehnung? Okay, dann gehe ich jetzt mal auf ganz viele Dates und stelle mich dieser Angst. Und wenn ich 7-mal abgelehnt werde, ouch, jedes Mal aufs Neue, aber beim 8. Mal tut es vielleicht nicht mehr so sehr weh oder ich merke, dass es gar nicht so schlimm ist. Was weiß ich denn?
Ja, ich glaube, es ist halt einfach gut, um sich allen einzelnen Sachen so bewusst auch zu werden, die mal wirklich einzeln zu spüren, weil ich glaube, viele haben in der heutigen Zeit so eine Art Weltschmerz ja so ein bisschen, ne? Haben Angst vor irgendwelchen Sachen, hören negative Dinge, haben irgendwie Fußleiden, haben Kopfschmerzen häufig und bla 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 und alles erschlägt einen so Tag für Tag und du kannst quasi gar nicht filtern, was kommt denn jetzt eigentlich woher? Habe ich Kopfschmerzen, weil ich zu wenig schlafe? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Tut mir mein Fuß weh, weil ich irgendwie die falschen Schuhe trage und so weiter und so fort. Und du kannst gar nicht alles angehen, weil du gar nicht alles siehst. Und wenn du dir einmal so diesen Sack gepackt hast mit deinen ganzen Sachen und den mal über Weihnachten so öffnest und mal so guckst, okay, was ist da eigentlich alles drin? Dann kann man, glaube ich, in so einer Zeit total gut die einzelnen Punkte sehen und auch so ein bisschen priorisieren und sagen, okay, shit, ich merke die ganze Zeit Kopfschmerzen, vielleicht versuche ich es mal mehr zu schlafen und so. Ne? Also ich habe Schlafmangel, ne? Um es negativ zu sagen, ne? Dieser Schlafmangel, den will ich angehen. Ich will pro Tag eine Stunde länger schlafen, bla bla bla. Und das ist, glaube ich, eine gute Zeit dafür. Und das finde ich auch wichtig, dass Leute sich halt diesen Sachen vielleicht stellen, weil dieser tägliche graue Schleier, der so über den Leuten hängt, wenn sie sich irgendwie nicht gut fühlen, den finde ich total unangenehm. Und es ist immer, finde ich, ganz schwer, daran zu arbeiten, den wegzubekommen, weil die Leute gar nicht mehr wissen, warum sie eigentlich traurig sind. Mm. Und das können sie nur, wenn sie die einzelnen Punkte irgendwie sehen.
Ich glaube, das ist auch eine Übungssache. Ne? Je häufiger du quasi so sagst, okay, ich brauche jetzt quasi eine Kiste mit meinen Schwächen, je häufiger du versuchst, was rauszunehmen, desto eher fängst du halt diesen Prozess an. klassisches Beispiel immer, wenn Leute sich junge bewerben, das galt ja auch für mich vor kurzem, aber auch bei Lea war es so, sie musste sich, also sie hat sich für einen neuen Job beworben, weil das halt mit Alten nicht geklappt hat, so von der Zeit her. Auch mit Katrin Wolter habe ich letztens gesprochen.
Ah, sollten wir Vor- und Nachnamen von Freunden hier nennen?
Ja, ne? Ja, jetzt ist es passiert.
Hallo, Kalü.
Hi. Sie hat auch gesagt, hey, ich guck mal auch mal, ich bin jetzt demnächst fertig mit dem Studium, ich habe Bock auf was Neues. Und dann auch so, wir haben mit allen Leuten nämlich über dasselbe Thema gesprochen. Mhm. Das war immer der Punkt, wo was am meisten nervt, sind immer diese Fragen so, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen?
Mhm. Das haben meine Schüler letztens auch gehabt.
Geil, erzähl du das mal. Ja. Echt eine schwierige Frage, weil es zwingt dich dazu, zu überlegen, was ist es eigentlich? Und die Frage stellst du ja nicht auf täglicher Basis. Und würdest du es täglich stellen, könntest du wahrscheinlich so ad hoc direkt sagen, das, das und das. Genau, habe ich lange drüber nachgedacht, habe ich oft drüber nachgedacht, das sind meine aktuellen, sagen wir, Top 3 Stärken, das sind meine aktuellen Top 3 Schwächen.
Ja.
Und mir selbst fiel es total schwer, aber allen anderen, die ich gesprochen habe, auch zu sagen, was ist es eigentlich, was ist meine Schwäche? Und dann fängst du noch an zu gamblen, so von wegen, gebe ich jetzt zu, dass ich eigentlich ein fauler Hund bin?
Genau.
Nein, das käme nicht so gut an. Und dann fängst du, verwässerst du das Ergebnis, weil du dir merkst, eigentlich will ich gar nicht die Wahrheit sagen. Aber dann zu sich selbst mal ehrlich zu sein und sagen, ey, das sind eigentlich meine Schwächen und die Liste ist lang. Wenn du das, ich glaube, je häufiger du das machst, bist du dir dem bewusst und dann ist es nicht mehr dieser graue Schleier von, ich habe immer wieder Kopfschmerzen, sondern du merkst einfach, hey, ich bin einfach ein, weiß nicht, süchtig nach Nein-Gag und sitze halt jeden Abend da noch und gucke 3 Stunden lang Memes an.
Ja.
Deswegen schlafe ich zu wenig, deswegen habe ich Kopfschmerzen.
So. Genau.
Das erlaubt dir es halt erst dann, wenn du dir bewusst bist, was sind eigentlich meine Schwächen. Vielleicht sollte man eigentlich das als Daily Routine machen, so nach dem Motto, was sind eigentlich meine krassesten Schwächen oder schwachen Momente gewesen? So. Wo habe ich eigentlich schlecht performt?
Ich würde auch die guten dazu nehmen.
Sonst gehst
du mit so einem negativen Gefühl ins
Game. Ja, aber das halt so eine Routine zu machen, so eine Reflexionsroutine zu sagen, okay, jeden Abend schreibe ich halt mal oder denke halt drüber nach, was waren eigentlich die 3 guten und die 3 schlechten, schwachen, starken Momente.
Mhm. Ja, wir haben ja hier, Chiara hat ja die Flow abonniert, so eine Zeitung, so eine Mädchenzeitung,
Bravo.
So eine Yoga-Zeitung, eher so ein bisschen so, hey, Good Vibes und hier hast du irgendwie was coole irgendwie Deko-Ideen, aber auch so manchmal so kleine nette Bücher, wo dann irgendwie so drin steht so das ist irgendwie dein Gute-Morgen-Tagebuch oder so.
Ja.
Und dann steht dann so, ja, schreibe das auf, worauf du dich an dem Tag freust, schreibe das auf, wovor du Schiss hast vielleicht und so. Das ist ja genau das, ne? Die Leute sind ja schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, die nehmen das ja schon ernster und es ist ja auch so ein bisschen trendy gerade, sage ich mal, so ein bisschen darüber nachzudenken, wie es einem eigentlich so geht und an der Mental Health so ein bisschen zu arbeiten. Und deswegen finde ich, das ist ja genau ein Schritt, den du gerade beschrieben hast, der ja genau in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, worauf freue ich mich heute, was hat heute vielleicht nicht gut geklappt, woran kann ich arbeiten für den nächsten Tag und so weiter. Wo man da, glaube ich, aber auch immer aufpassen muss, dass das auch Druck auslösen kann, so ein bisschen. So nach dem Motto, hey, ich will nicht morgen wieder so viele Schwächen da hinschreiben, ich will positive Sachen hinschreiben. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Das ist, glaube ich, sehr individuell.
Das Thema finde ich spannend, das Thema Druck. Mhm. Du sagst jetzt, boah, man muss aufpassen, könnte zu viel Druck sein.
Mhm, wir müssen performen, wir haben neues Equip. Zum Beispiel.
Ja, naja, aber was, aber auch so ein Phänomen ist halt, Druck irgendwie komplett rauszulassen aus der Gleichung. Ich finde, Druck ist ja in per se nichts Negatives. Unter Druck entstehen Diamanten. Ja? Also,
Bullshit-Sprichwort.
Ja, aber
Weiß ich nicht.
Ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Meinung.
Ja, deswegen, hau raus.
Weil ich mir denke, okay, wenn du tatsächlich zu der Erkenntnis kommst, du hast viel mehr negative Sachen, die du selbst an dir feststellst, als positive Sachen, das täglich.
Dann nennt man das
Depression. Dann kannst du sagen, okay, entweder habe ich halt, ist meine Wahrnehmung irgendwie falsch, aber wenn du sagst, okay, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann bin ich echt ein fauler Hund, ich bin fett und ich mache nichts und ich bin schlecht darin und in der Sache und ich bin auch noch ein Arsch dazu. So. Und die Liste ist endlos lang. Dann sagst du, okay, es ist zu viel Druck, die Person bricht darunter zusammen und klar, kann passieren. Also sagst du, ich komme nämlich damit klar, ich merke einfach selbst, ich bin schlecht und dann driftest du diesen Zustand der Unfähigkeit. Und
ja, dieses Ohnmacht-Ding, ja.
Genau, so, okay, kann passieren.
Ja.
Risiko ist da.
Ist da.
Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wo ist die richtige Dosis? Also von vornherein zu sagen, ja, das darf auf keinen Fall zu viel Druck ausüben, weil dann ist das Risiko da, dass die Person halt runterfällt und gar nicht mehr klarkommt, sagen, okay, auf der anderen Seite, wenn du dann immer diesen Filter einbaust und nach dem Motto, nee, du bist gar nicht so schlecht, du bist toll, und dann wickelst du diese Person so in
ja, Bällchen. Klar. Das, ja? Aber das Gegenteil von Druck ist ja nicht unbedingt Watte.
Nee, genau, aber ich finde halt, beide Extremer sind halt schwierig. Aber
auf jeden Fall.
Und dann halt per se zu sagen, ja, nee, lieber immer positiv und positive Vibes only. Nein, also genauso viel negativ Vibes mindestens, weil du musst die Balance halt halten, ne? Weil sonst bildest du dir so eine Realität in der Realität, die einfach deine eigene also rosarote Wahrnehmung von der Welt ist. Und das ist dann, und dann wird's halt irgendwann mal hart. Weil stell dir vor, du kommst in eine Situation, wo tatsächlich alle, die gesagt haben, nee, du bist gar nicht faul und das mit
der Allianz. Dann stehst du bei DSDS und kannst nicht singen.
Ja, und dann denkst du, wow, das war der härteste Schlag ins Gesicht, den ich je bekommen habe.
Und das von Dieter Bohlen, schade.
Und der tut weh und da kommst du gar nicht mehr hoch. So.
Aber
wenn du lernst, halt so ein bisschen auch mal so ein bisschen was auszuhalten, dann ist, glaube ich, da bist du halt viel, mit mehr Situationen irgendwie. Da
kommt die russische Erziehung. Ja, kommt dann ein bisschen so. Nein, Quatsch, totaler Blödsinn. Aber also nein, was ich jetzt gesagt, nicht was du sagst. Nur, ich würde den vielen Punkten zustimmen, nur hast du gesagt, ne, mindestens genauso viel negativ wie positiv, so, ne? Wir reden von Watte und Druck. Ich bin aber trotzdem immer ein Verfechter, nicht nur, weil ich ein pädagogischer Schnösel bin, von eher positiv als eher negativ. Also eher zu viel Watte als zu viel Druck. Aus dem Grund, dass ich halt glaube, dass so Lernen und Lernprozesse und das alles immer besser funktionieren können, wenn das in einer positiven, in einem positiven Mindset funktioniert, also rein so biologisch, ne, wenn halt nicht irgendwer da oben sendet, so, ne, der Mandelkern so sagt, hey, pass auf, du hast gerade Stress, nicht abspeichern, ist gerade irgendwie alles schwierig, sondern eher so, hey, ist gerade cool, entspannt, lass uns jetzt irgendwas angreifen. Das heißt, ich finde für den Prozess selbst, um Sachen zu verändern, um Sachen zu lernen, um irgendwas zu tun, ist das Positive wichtig und viel besser als der Druck, aber um zu dem Punkt zu gelangen, dass man überhaupt sich erstmal eingesteht, ich muss irgendwas verändern und so. Dafür ist, glaube ich, Druck notwendig. Weißt du, was ich meine? Ja, braucht man den Druck, um zu erkennen, fuck, ich bin ein Vollidiot in dem und dem Thema. Aber um diese Änderung dann durchzuziehen, sollte nicht die ganze Zeit dir gesagt werden, ja, mach das, du bist scheiße, ja, mach das, du bist scheiße, sondern hey, du hast es jetzt erkannt und jetzt nehme ich dich an die Hand und wir gucken, wie wir da irgendwie einen coolen Weg finden können, dass du das hinkriegst.
Ja.
So, das ist so ein bisschen. Klingt vielleicht ein bisschen kuschelpädagogisch, aber glaube ich, ist so der Weg, den ich zumindest so auch in der Schule und so eher nutze.
Ich fände halt zum Beispiel, also jetzt, ich mal jetzt mal extrem.
Gerne.
Du bist in der Schule und deine ganze Schullaufbahn ist behütet. Ja? Es gibt halt Drucksituationen werden vermieden. Ein bisschen, klar, es gibt immer Druck, ne?
So nach Klausuren schreibst du immer und
genau,
so.
Ne? Aber so insgesamt, so, es gibt keine krassen, sag mal, Szenarien, wo du, die in der echten Welt auf dich warten. Beispiel wäre, hey, du kommst als Lehrer rein, sagst, liebe Schüler, ihr habt jetzt 24 Minuten Zeit, irgendwas zu erarbeiten. So, dann wird abgegeben, danach wird geschaut, ob es gut ist oder nicht. Wow, das ist so dieser Überraschungstestmoment oder sonst die Sachen. Wird ja, also könntest du sagen, nee, das erzeugt unnötigen Druck und die Leute sind nicht darauf vorbereitet und viele können nicht damit umgehen. Das führt dazu, dass sie irgendwie Selbstzweifel bekommen, bla.
Genau, du redest gerade genau das, was ich sagen würde.
Genau.
Ja.
Und ich mir denke, in der echten Welt, jetzt bist du dann irgendwann mal im Job zum Beispiel oder kriegst einen Auftrag ganz spontan, hey, ich brauche das und das von dir, das, was du mir geliefert hast, war scheiße, überarbeiten bitte oder neu liefern, du hast 2 Stunden Zeit, wenn es nicht, dann nehme ich den Auftrag weg. Das heißt, da kommst du tatsächlich manchmal Situationen im Leben, wo du unter Zeitdruck extrem irgendwie performen musst und das kann auch im Privaten sein, das kann im Beruf
absolut,
sein, wie auch immer. Und was ich als cooler fände, wenn du in dieser Schullaufbahn als Beispiel solche Situationen auch bewusst kreierst und gleichzeitig den Leuten eine Chance gibst, Tools zu erlernen oder Methoden zu erlernen, wie man damit umgeht. Und nicht zu sagen, wir lassen es einfach komplett raus, nach dem Motto, ja, wir versuchen jetzt hier ein schönes Umfeld zu schaffen, wo Lernen Spaß macht, wo Lernen keine Risiken beinhaltet und so weiter. Fände ich es irgendwie interessanter zu sagen, ja, wir kreieren bewusst Situationen, wo Leute unter Druck stehen und treiben sie bewusst in Anführungszeichen dort rein, aber lassen sie nicht alleine und sagen, hier, das sind die Methoden, mit denen du dann lernen kannst, damit umzugehen. Und wenn du dann später in einer anderen Situation, sei es privat, beruflich, wo auch immer, in eine ähnliche Situation kommst, dann weißt du, alles klar, ich habe jetzt gerade, ich kriege keine Luft, ich bin komplett gestresst, aber ich habe gelernt, durchatmen, bla bla bla, strukturieren. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Und es überrascht mich nicht, es ist nicht der harte Schlag ins Gesicht, sondern ouch, tat weh, Aber ich weiß jetzt, was ich als nächstes tun muss.
Okay, zwei, drei Sachen. Ich glaube, erstens darfst du halt nicht verwechseln, dass Schule eigentlich gefühlt für viele Schüler jeden Tag Druck ist, weil jede Stunde kriegst du eine mündliche Note nach jeder Stunde. Das heißt, du stehst jede Stunde eigentlich unter einem Leistungsdruck.
Ja.
Das blendet natürlich viele Schüler aus und so, ne? Aber es ist ja nicht so, als werden die alle in Watte gepackt, sondern es ist ja eigentlich so, dass du jeden Tag unter Beobachtung stehst. In 6 Stunden am Stück stehst du unter Beobachtung und deine Antworten werden gefeedbackt von anderen Schülern, von dem Lehrer, werden Noten dafür gegeben und du musst währenddessen vielleicht noch für eine Klausur lernen, die auch nochmal benotet wird. Das heißt, eigentlich bist du die ganze Zeit, finde ich, unter einer, also wenn du es ernst nimmst, klar gibt es auch welche, die sagen, erstmal ist das egal, das ist Schule, ich kiffe und so, ne? Deppen halt. nein, Quatsch.
Doch.
Ja, eigentlich schon. Und genau, und deswegen glaube ich, dass du diesen super Schonraum und Lernen macht Spaß, hast du in der Schule so nicht. Den hast du vielleicht irgendwo im Kindergarten, in der Grundschule. Und ich glaube, noch als zweiten Punkt, also ich glaube, die Leute wissen schon diesen Druck. Und andererseits sehe ich aber auch das Problem, dass wenn du so anfängst mit, naja, die müssten auf sowas vorbereitet sein, ich weiß nicht, ob du sowas überhaupt richtig lernen kannst oder ob sich das immer wieder wie ein Schlag ins Gesicht treffen wird. Auch wenn du jetzt, weiß ich nicht, jedes Halbjahr, damit es halt sich nicht abnutzt, irgendwie quasi so einen spontanen Abfragedrucktest. Also hast klar, dann gehst du vielleicht da rein und sagst, ja, okay, ich kenne das Prozedere und überrascht mich jetzt nicht so. Aber durch das es ja im Beruflichen immer in einem Umfeld sein wird, das du sowieso nicht so gut kennst. Und das ist ja dann nicht das schulische Umfeld, wo irgendwie alles ein bisschen harmloser ist und es geht um nicht viel, sondern im beruflichen Kontext ist ja ein ganz anderer Kontext, in dem diese Situation geschieht, glaube ich, wird sich immer treffen wie ein Schlag ins Gesicht, egal wie gut du vorbereitet bist. Ist so mein Empfinden, so wie dass ich jetzt Pädagogik studiert habe, irgendwie mein ganzes Leben mit Kindern zu tun habe, durchs Kindertraining und so weiter. Und wenn ich später mal ein Kind habe, gehe ich nicht rein und sage, ja, ihr habt ja Pädagogik studiert und ich habe mein ganzes Leben mit Kindern zu tun gehabt. Kleiner Mann, kein Problem, ich erziehe dich mal ganz easy. Sondern dann werde ich auch unter Druck stehen und sagen, oh Gott, was passiert denn gerade um mich rum? Alles, was ich gelernt habe, was ist da los? Ne? Und ich finde, deswegen muss man immer aufpassen mit, ich muss in der Schule irgendwas lernen, was ich auf jeden Fall im Beruf irgendwie anwenden kann, weil ich glaube, das ist nicht so einfach übertragbar. So, das sind also die Punkte, die ich dazu sagen
würde. Mein Punkt war letztendlich, wenn du wenn's jetzt im Extrem denkst und du hast halt echt eine sehr lange Zeit sehr krass behütet, mit möglichst wenig Druck und das, was du genannt hast, fand ich spannend. Du hast gesagt, eigentlich hast du jeden Tag 6 Stunden Dauer, also so unterschwellig, dauerhaft irgendwie Leistungszwang, Leistungsdruck. Finde ich interessant, wenn man das jetzt mal so auf so einen Chart malen würde, sagen dem Motto, wie hoch ist der Druck? Jetzt was auch immer Druck jetzt heißen soll. Und du malst einfach eine konstante Linie, so, die einfach immer dauerhaft da ist, aber nie nach oben, aber nicht nach unten piekt, sondern du hast einfach immer ein Mindestlevel an Druck, dadurch, dass du jeden Tag irgendwie mündlich was und jetzt ab und zu mal so
Klausuren irgendwie oder mündliche Noten und so, wo man dann irgendwie gestresst ist oder Vorträge genau.
Aber
und
das
so,
ist dann eher relativ, sag mal, du hast ein ähnliches Muster, das ist relativ monoton und dann hast du ab und zu mal so Ausschläge nach oben. Und was ich versucht habe, also was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass halt dieses okay, du weißt, der Druck ist dauerhaft da und ab und zu schlägt es halt aus. Das ist einfach dieses Muster, dass es nicht allen Lebenslagen entspricht, sondern das, was du beschrieben hast, oder du hast plötzlich ein Kind und du musst selbst, dann schlägt das plötzlich aus und fällt ganz tief. Und diese Extreme, wenn du die halt irgendwie, sag mal, dein Leben lang nicht so wahrnimmst in der Schule und auf einmal hast du eine Situation, sei es
okay, Studium. Du meinst, es ist eher ein Wahrnehmungsding. Es ist gar nicht, ob der Druck da ist oder nicht, sondern wenn du den Druck halt nicht so wahrnimmst, weil du dich da quasi dran gewöhnt hast.
Genau,
so.
Entweder gewöhnst du dich dran oder okay. Es war halt nie extrem, dass du sagst, wow, das ist jetzt mal richtiger Druck. Für viele ist das auch schon extremer Druck. Aber dass du halt nie so die Unterschiede, also nie die Extreme gesehen hast und dann auf einmal kommst du in, sag mal, aus der behüteten Phase raus, sei es jetzt auch, kann es ja auch privat sein, dass du sagst, während der Schule hast du irgendein Hobby und da ist auf einmal total, da ist die Tanzlehrerin plötzlich total streng und dann ist es auf einmal super krass und du weißt gar nicht, was da los ist, du musst performen und auf der Bühne stehen und auf einmal überkommt dich das, dass du auf einmal in anderen Situationen, das kann im Beruf passieren, das kann aber auch viel früher passieren, dass du dann gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst und du überfordert bist und denkst, hä?
Meinst du, man kann da so Strategien man kann für so Zufallspeaks Strategien entwickeln, die dann irgendwie pauschal da helfen? Ja, oder musst du nicht individuell da dich verhalten?
Sagen wir so, du musst, also ich glaube, eine der wesentlichen Dinge, die du lernen musst, ist halt die Situation zu bewerten und dann zu schauen, okay, ist das jetzt gerade wirklich, also was ist wirklich die Challenge? Ist es wirklich Druck, den ich der unendlich groß oder habe ich da selbst noch viel reininterpretiert? Mhm. Also musst einfach gucken, wie du die Situation für dich einfach mal greifen kannst und einfach mal so ein bisschen aus der Emotion heraus raustreibst und sagst, okay, was ist es wirklich?
Aber da könnte man jetzt natürlich argumentieren, dass worüber sich alle beschweren, dass du in der Oberstufe immer noch Analysen schreibst und es geht eigentlich nur noch um Analysen, dass du da ja so versuchst, eine analytische Fähigkeit im Prinzip zu schulen. Dass du dir Sachen anguckst und guckst, okay, ne, also du guckst natürlich jetzt in der Schule, was der Jambus und was der Dactylus, aber dass du halt, ich glaube schon, das ist so ein bisschen metakognitiv, dass du quasi schon dadurch lernst, okay, Sachen zu analysieren. So.
Das auf jeden Fall.
Das wäre ja so ein bisschen das, was du gerade meinst, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite, was glaube ich auch ein wichtiger Part ist, zu sagen, wenn du in einer extrem Drucksituation bist, dann hilft dir pauschal die Analyse erstmal im ersten Moment gar nicht, weil du gar nicht in der Lage bist, das irgendwie.
Genau.
So, das heißt, du könntest hingehen und sagen, okay, was ist Step One, wenn ich gerade total Panik bekomme, was tue ich als erstes? Okay, beispielsweise, okay, erstmal runterkommen, durchatmen, bestimmte Atemtechniken, was auch immer, könntest du halt hingehen und sagen, okay, das erstmal runterzukommen. Sondern dann musst du halt die Fähigkeit entwickeln zu sagen, okay, jetzt bin ich in einem Stadium,
kann ich handeln?
Jetzt kann ich überhaupt drüber nachdenken. Okay, wie fange ich an? Wie nehme ich so ein Problem? Wie beschreibe ich das? Wie greife ich das? Wie teile ich das vielleicht in kleinere Probleme auf? Und wie kann ich einzelne kleine Probleme anfangen zu lösen? Was gibt es für Methoden? Wie gehe ich daran? Und ich glaube, das ist halt ein Gap. Ich einfach eine Behauptung. Ich glaube, das ist halt etwas, was bei mir ging es teilweise so. Ich komme immer wieder in Situationen im Leben, auch im beruflichen Kontext oft. Ich merke, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Mir fehlt einfach so die Herangehensweise.
Aber ich glaube, das wirst du nicht lernen können, weil ich glaube, also so das Schulsystem, wie es sich jetzt gerade geändert hat, ist ja gerade so im Wandel. Da geht es ja gerade darum, dass wirklich unbedingt erreicht werden soll, dass Leute quasi nicht mehr so richtig Inhalte lernen, sondern eher Kompetenzen und so Problemlösestrategien. Mhm. Das ist so die große Überschrift ist Problemlösung. Mhm. So, ne, Aufgaben lösen. Du wirst immer mit Aufgaben konfrontiert in Biologie, ne? Du hast das und das gegeben, warum musst du jetzt einen Zaun hin, damit die Hasen die Füchse nicht fressen? Andersrum vielleicht. Also das ist quasi, du wirst mit Problemen konfrontiert, jede Stunde soll im Referendariat, wenn ich meine UBs habe, sind die Stunden in der Regel auch so aufgebaut, dass am Anfang ein Problem, so nach dem Motto, jetzt vom UB war es zum Beispiel, ne, du hast so ein Kind in der Supermarktkasse, das schreit rum und der Vater versucht irgendwie ihm logisch zu erklären, warum es keinen Sinn macht, dieses Ding zu kaufen. So, und dann sollen die Schüler in der Stunde erarbeiten, die sich quasi dann durch Texte und so weiter eine Antwort, okay, wie könnte der Vater sonst handeln? Das heißt, sie lösen quasi das Problem vom Anfang, indem sie dann zum Beispiel sagen, naja, der demokratische Erziehungsstil macht in diesem Fall keinen Sinn, weil das dreijährige Kind versteht nicht, dass es den Kuchen nicht schafft und eh viel zu groß ist und vielleicht eine Allergie dagegen hat. Dann bringt keine logische Argumentation, sondern dann musst du irgendwie andere Wege finden. So, das heißt, würde ich jetzt sagen, das heißt, Problemlösung ist eigentlich schon ein großes Thema. Nur ich glaube, dass Problemlösung oft so von der Situation abhängt, dass wenn du zum Beispiel jetzt die ganze Schulzeit machst du das in deinen Fächern und dann arbeitest du aber irgendwie zum Beispiel im Finanzbereich so. Und auch wenn du es in Mathe gemacht hast, es gibt immer neue Probleme, die du aber nicht lösen kannst. Und da wirst du immer wieder vor dieses Problem gestellt werden, okay, fuck, was soll ich jetzt tun? Und die Frage ist, wie kannst du da pauschal Problemlösestrategien finden, die dir das erleichtern? Also klar, dieses Durchatmen, so, das finde ich erstmal gut. Das könnte man in der Schule, finde ich, gut anbieten, so Klausurtraining oder so, ne? Weil du hast ja viele Situationen, wo dann Schüler auch mal, in PEDA machst du das auch, in Bio machst du das auch manchmal so ein bisschen, wenn es ums Nervensystem geht, ne? Wie bringst du den Körper eigentlich runter und so. Und das sind, finde ich, wichtige Sachen auf jeden Fall. Nur wie kannst du die Schüler vorbereiten auf Probleme, die du selber noch nicht kennst, die noch nicht kennen, um fiktive Probleme zu lösen? Das ist so das, was ich noch nicht greifen kann.
Ja, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, einen Schritt vorher noch. Also ich glaube, das ist eine Frage, die ich kann nicht auch wahrscheinlich beantworten, aber noch einen Ticken vorher. Wenn du jetzt, ich stelle mir das typischen Kontext vor, egal ob Schulkontext oder irgendein anderer Kontext. Ja. Irgendwer kommt zu dir, sei es jetzt ein Lehrer, es könnte dein Chef sein oder irgendein Prof an der Uni, sagt hier, das ist das Problem, löst das. So, was diese Person dann gemacht hat, ist, diese Person hat quasi vorher eine Situation wahrgenommen und etwas als Problem deklariert.
Definiert, genau.
Das ist ein Problem. Das ist ein Zustand, den möchte ich ändern. Und dazu muss irgendwas passieren. Irgendwas muss passieren, damit aus dieser Situation die andere Situation ist, die ich mir in der Zukunft quasi vorstelle.
Und meinst du, dass jemand überhaupt selber Probleme erkennt?
Das ist der Punkt.
Ah, okay.
Also, das finde ich zum Beispiel, ich glaube, das ist der Kern der Sache. Sagen wir, du hast privat irgendwas, wo du sagst, irgendwie geht es mir nicht gut. Ich fühle mich einfach schlecht. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, ich kann nicht genau sagen, wie ich mich fühle, aber irgendwie bin ich nicht zufrieden.
Wo wir in dem Bereich so bei Selbstreflexion so ein bisschen wären.
Egal, ne? Genau. Oder andere Situation, du machst einen Podcast und eigentlich hast du gehofft, es kommen immer mehr Leute dazu und hören sich das an. Und du merkst, ich weiß nicht mal mehr, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das hören. Mhm. Und dann zu sagen, das Problem ist, dass ich gar nicht tracken kann, wie viele Leute es sind, das erstmal als Problem so zu greifen, das ist jetzt banal. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt.
Aber
andere, das ist vielleicht irgendwas so für etwas, was sie gar nicht wahrnehmen und zu denken, ist halt dann so.
Also du redest halt nicht von Problemlösekompetenz, sondern Problemfindungskompetenz.
Erstmal die Fähigkeit zu sagen, okay, es gibt eine Situation, in der ich mich befinde und ich möchte diese Situation ändern. Und ich weiß auch und ich kann auch beschreiben, was die Dinge sind, die ich überhaupt ändern müsste. Ich weiß noch nicht, wie ich sie ändere. Ich weiß auch nicht, wohin sie sich ändern. Aber ich weiß, wo der Schmerz quasi ist. Das ist so Skillset Nummer 1.
Das klingt aber wirklich so ein bisschen nach Reflexionsfähigkeit, so ein bisschen nach Philo-Unterricht, nach so ein bisschen in diese Richtung irgendwie.
Total. Aber,
also wenn ich das versuche, ich versuche halt gerade, weil es ging ja gerade so darum, wie können wir Leute darauf vorbereiten? Und ich überlege gerade, wie könnte das gehen?
Total. Ich weiß es, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber ich glaube, das ist ein spannender Punkt. Und ich glaube, je nachdem, in welcher Lage du dich in deinem eigenen Leben befindest, kann das total hilfreich sein, die Fähigkeit überhaupt zu haben. Zu sagen, ich bin in der Lage, mich selbst zu reflektieren, aber auch mein Umfeld so zu beschreiben für mich selbst, dass ich sagen kann, okay, das, wie ich es gerade wahrnehme, gefällt mir nicht. Schritt 1, zu sagen, irgendwas finde ich nicht gut, ich will was ändern. So. Das erstmal überhaupt dem in der Lage zu sein, das überhaupt zu tun, dann zu sagen, okay, ich kann auch dann im nächsten Schritt hingehen und sagen, okay, was könnte ich ändern, was sollte sich ändern und wie soll das Ergebnis nachher ungefähr sein, dass du da in der Lage bist, das erstmal für dich festzuhalten und sagen, okay, das ist mein Wunschszenario, so ist es aktuell, und dann gehst du hin und sagst, okay, was könnte ich tun, was sind Methoden, was sind Fähigkeiten, die ich bräuchte oder die ich mir aneignen müsste oder die ich mir ranholen müsste, um diesen Zustand zu erreichen. Und das ist diese Kette der Veränderung. Das kann ja in allen Lebensbereichen helfen. Zum Beispiel, du sagst, ich habe jetzt einen Sack voller Probleme und Schwächen. Wie gehe ich damit um? Überhaupt Inhalt in den Sack zu kriegen, ist schon eine Challenge an sich. Und wenn du die dann hast, dann zu sagen, okay, was tue ich? Wie löse ich dieses Thema?
Mir fällt da als erstes jetzt ein, weißt du noch, die Facharbeit? Ich glaube, das ist genau so was, wo es wird halt zu wenig gemacht, aber ich glaube, das ist ja exakt das, was das quasi umfasst. Das ist so, du musst eine Facharbeit schreiben, such dir ein Fach, such dir ein Thema, such dir ein Problem, such dir Methoden, such dir ein Fazit. Du musst quasi alles machen. Such ein Problem, such eine Lösung und gib mir eine Antwort darauf, die ich auch verstehe und auch noch im fachlichen Kontext. Halt mega überfordernd in der Facharbeit. Das heißt, im Prinzip, das müsste man aufgliedern und erstmal so, keine Ahnung, dann so quasi wochenlang Themenschulung. Wie finde ich eigentlich Themen, die mich interessieren und wie kann ich eigentlich meine eigenen Interessen erstmal herausarbeiten? Weil viele sind dann so, ja, keine Ahnung, so, ne, ich mache mein Praktikum bei meiner Mama oder beim Papa, habe ich auch gemacht. Ne? Also so, ich weiß erstmal gar nicht, was mich so richtig interessiert. Dann, welche Methoden gibt es eigentlich? Wie kann ich Methoden reflektieren, recherchieren? Welche Methode passt auf was? So eine Methodenschulung zu machen, weil wenn man ein großes Methodenkit hat, hast du halt auch viele Werkzeuge, um Probleme zu lösen. So, dann Problemfindung auch. Naja, okay, man ist ja oft in der Situation, okay, irgendwie sind alle Probleme der Welt gelöst, weil es gibt schlaue Köpfe, die kümmern sich um Probleme und warum sollte ich, kleiner Mensch, das jetzt irgendwie ein Problem finden, was keiner lösen kann? So, aber natürlich kann man Probleme finden und entdecken und kann sie für sich selbst definieren, aber wie mache ich das? So, ne? So wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnungsweg so ein bisschen im Prinzip zu schulen. Finde ich spannend, wird, finde ich, zu wenig gemacht, weil halt viel auf diese Problemlösekompetenz gelegt wird, wie du gerade gesagt hast, mit diesem, ich gebe ein Problem rein. Die Schüler müssen quasi arbeiten.
Dann lernst du mehr oder weniger, okay, ich habe ein bestimmtes Toolset, ich weiß,
welches ich meine
Tool
Methoden. Ich
dafür nutze.
Genau.
Das ist praktisch.
Genau.
Und jetzt ist die Frage, und darauf wollte ich eigentlich ursprünglich hinaus, ich konnte es aber nicht ganz beschreiben. Was ist, wenn du in deinem Leben auf Situationen kommst, wo dir das Problem nicht klar ist, weil es dir keiner vorgibt und wo du vielleicht in deinem Toolset, was du gelernt hast, einfach kein passendes Tool findest? Weil dir ist schon schwer für das Problem zu greifen. Aber selbst wenn du das Problem greifen kannst, denkst du, okay, keine Ahnung, wie man es lösen soll. Und dann beginnt irgendwie was total Spannendes. Und was ich halt jetzt
meistens beginnen dann die Tränen zu laufen.
Ja, aber genau das ist der Punkt, wo ich sage, das ist der Schlag ins Gesicht, der dich einfach in eine Situation treibt, wo du denkst, kann ich eh nicht. Das heißt, du läufst dann durch dein Leben und suchst nach Leuten, die dir quasi Vorgaben machen, das sind Probleme, löst die. Und dann, das heißt, du kommst nie in eine Situation rein, die echt ziemlich charmant ist. Also die Fähigkeit zu sagen, ich erkenne Probleme und ich weiß, selbst wenn ich sie nicht lösen kann, wie ich an Tools komme, um sie zu lösen. Wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, sagst, hey, ich kann nicht viel. Aber was ich kann, ist, ich kann dir sagen, was nicht gut ist, was falsch läuft und ich weiß auch, wie ich irgendwie die Lösung finde. Nicht selber, aber mit Hilfe von anderen. Und das ist was echt extrem Mächtiges,
glaube ich. Absolut, aber wir kamen ja aus dieser Ecke mit spontanen Tests und Druck und durch Druck können wir das entdecken und ich glaube nicht, dass die beiden Themen unbedingt zusammenhängen. Weil ich glaube, dass du auch, sage ich mal, in einer positiven Lernumgebung, um das jetzt mal ganz komisch zu sagen, und damit rede ich jetzt nicht von den Wattepacken, sondern in einem normalen Kontext, wo halt wertschätzend irgendwie gearbeitet wird, so, glaube ich, kannst du das genauso nicht oder genauso gut lernen, wie in Situationen, wo du die Schläge in der Schule schon ins Gesicht kriegst. Weil ich glaube, da kann es genauso negativ sein, wenn sie das Gefühl kriegen, ja, okay, ich kann es nicht. Ich mach's jetzt die ganze Zeit, kriege ich Schläge ins Gesicht, aber ich finde keine Lösung. Ja, schade. Ich bin halt zu doof für diese Welt.
Was mir vorschwebt.
Ja. Ja, nur noch ganz kurz. Ich finde halt, dass man halt gucken, dass wir jetzt quasi eine Lösung finden müssten, wie man in einer positiven Umgebung vielleicht Leute auf die Situation vorbereiten kann. Und da schließt sich diese Frage an, kann man Leute überhaupt darauf vorbereiten? Oder lernt man nur durch diese nicht inszenierten Schläge ins Gesicht, diese Schläge ins Gesicht zu verarbeiten, die aber kommen werden und die du nicht konstruieren kannst?
Was ich glaube, was geht, ist, du kannst etwas inszenieren im Klassenzimmer, wo du bewusst einfach die Schüler in eine Situation bringst, wenn sie dann in eine Reflexion gehen, gemeinsam auch gerne, sie dann merken, oh, Herr Pelzer, wir haben gerade irgendwie, fühlen wir uns machtlos. Wir wissen nicht, wie wir das lösen sollen, das Problem.
Und das heißt, alle sollen Armdrücken gegen mich machen. Zum Beispiel. Bis zur Klasse 7, ja, weil genau. Sonst fühle ich mich machtlos.
Also einfach, dass du in dem geschützten Raum in der Schule merkst, wow, wir sind in eine Situation gekommen, wir wissen gar nicht, was das Problem ist, wir können es auch gar nicht beschreiben und wir wissen auch gar nicht, wie wir es lösen sollten. Herr Pelzer, was tun wir denn jetzt?
Aber so. Wie kannst du Leuten eine Situation geben, also wie kannst du wen in eine Situation bringen, wo sie selber dann sagen, okay, wo ist das ein Problem? Also, ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich bräuchte so ein Beispiel vielleicht. Okay,
das ist gar nicht so einfach.
Aber wie kann eine Klasse zu dem Punkt kommen, wo sagen, Herr Pelzer, ich finde kein Problem, also dass sie halt sagen, ich sehe das Problem, aber finde die Lösung nicht, bitte helfen Sie uns. Klar, das ist tägliches Gang und Gäbe, aber dass sie sagen, ja, wo ist jetzt das Problem und ich habe selber Lust, ein Problem zu finden und zu lösen, ich frage mich, wie man das erreicht.
Das ist vorhin eigentlich auch so ähnlich ja schon beschrieben mit der Facharbeit. Das hieß, okay, es gibt keine richtigen Vorgaben, aber ihr müsst am Ende, das ist so ein bisschen dann wiederum der Rahmen, der das skizziert wird, ihr müsst innerhalb von 6 Wochen etwas abliefern, was einen bestimmten Umfang hat und das wird dann bewertet. Das heißt, du zwingst die Leute dazu, sich quasi ein Thema auszusuchen, ein Problem auszusuchen, ähnlich wie in der Uni. Du schreibst eine Bachelorarbeit, ne? Du musst quasi eine Hypothese, du musst erstmal beobachten, du musst dein Umfeld wahrnehmen.
Ich eben mit wissenschaftlicher Erkenntnisweg
Du zwingst die Leute, diesen Weg halt relativ früh schon zu gehen und zu sagen, hey, ich mache dir keine klare Vorgabe, ich gebe dir nicht mal ein Thema vor, aber ich möchte, dass du am Ende in der Lage bist, etwas, was du etwas beobachtet hast, präzise zu beschreiben, eine Hypothese aufzustellen und die dann irgendwie abzuarbeiten und zu testen.
Okay, das geht ja dann genauso in die Richtung eigenverantwortliches Arbeiten. So nach dem Motto, Vorträge, such dir, also ne, unser nächstes Thema wird irgendwie Evolution sein, was ein riesen Themenblock ist. Ja. Such dir ein Thema, wenn du Bock hast und halt einen Vortrag darüber. Such dir selber ein Problem nach dem Motto, hey, wie kann es sein, dass, keine Ahnung, keine Dinosaurier mehr leben auf dieser Erde, wenn dich das interessiert, dann recherchier das und mach es bereits vor.
Du könntest auch hingehen und sagen, hey, wir machen jetzt einen Ausflug in den Zoo oder einen Ausflug ins Altenheim oder irgendwo hin, wo du einfach sagst, hey, das ist ein Kontext, da bist du nicht häufig, also manche vielleicht schon, weil sie, oder ins Krankenhaus, ja.
Und aber der Arbeitsauftrag wäre dann, such dir ein Thema oder such dir ein Problem
und,
oder
und,
was.
Und
ja, dann.
Der Arbeitsauftrag wäre, ihr habt jetzt 8 Stunden Zeit, euch dort aufzuhalten. Ihr könnt auch relativ frei euch bewegen. Beobachtet, was ihr seht und versucht auf der Beobachtung dann Dinge
festzuhalten. Fragen zu stellen.
Fragen quasi. Zu stellen oder Dinge festzuhalten, wo ihr merkt, oh, das findet ihr nicht gut. Ja, versucht etwas, Sachen herauszufinden, die euch stören und versucht die zu beschreiben. Und dann hinzugehen, okay, dann kommt vielleicht ein Kind und sagt, ich finde das total komisch, dass es immer nur Brot und Schinkenwurst gibt zum Abendessen. Und ich finde das total doof, weil es gibt auch Leute, die sind, weiß ich nicht, Vegetarier oder was.
Ja.
Okay, das ist ein Problem. Die Auswahl an Nahrungsmitteln im Krankenhaus ist beschränkt. Und das ist vielleicht für einige Menschen ein Problem. Okay, und dann gehst du, okay, jetzt hast du das Problem beschrieben, kleiner Max, kleine Lisa, wie könnte man das denn lösen? Und dann entsteht was Interessantes. Da fangen die an zu. Und dann, wenn die vielleicht zu einer Situation kommen und sagen, Herr Pelzer, ich habe keine Ahnung, wie man das lösen soll, wie soll man das denn lösen? Okay, und dann hast du die dahin halt gebracht, ohne dass es irgendwie Druck entsteht. Aber das sind genau diese Momente, die dann, in der echten Welt ja auf dich zukommen. Du hast einen Unfall gebaut. Was tue ich jetzt? Keine Ahnung, Hilfe. Dann zu sagen, okay, ich bin ganz entspannt. Ich habe schon mehrfach in der Schule so eine Situation gehabt, ich wusste nicht, was ich tun soll. Und der Pelz hat immer gesagt, erst durchatmen.
Dann irgendwie googeln.
So YouTube-Video. Ganz abstrakter 3 Schritte so nach dem Motto.
Erstmal durchatmen. Ich verstehe,
was du meinst. Das ist jetzt einfach
Rumspinnerei. Ich finde das super cool und ich habe am Anfang auch so gedacht, das ist irgendwie ein Pillepalle-Thema, aber ich finde es total spannend und total cool. Ich glaube nur halt, wir gehen jetzt gerade von Idealklassen so ein bisschen aus, ne, wo halt 30 Leute drin sitzen, die mega Bock und voll interessiert darin sind. Ich glaube, wenn du jetzt, sage ich mal, das so zu einem Regelfall irgendwie machst, dass du halt sehr viele Leute verlierst, weil das, glaube ich, sehr, sehr kognitiv anspruchsvolles Niveau ist und sehr viel Selbstdisziplin veranlasst, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du schnappst dir irgendwie so eine 7. Klasse und gehst in den Zoo und sagst denen, hier, sucht euch mal Probleme, dann werden die nachher sagen, ja, ich musste auf Klo und ich, keine Ahnung. Also nein, also ich glaube,
ich fand es total eklig, die Tür zu öffnen.
Ja, nein, das wäre ja wieder ein korrektes. Nein, ich will jetzt gerade nicht, dass die wirklich, also ne, also das, ja, ich glaube, viele würden, genau, ich würde sagen, du hast so 5 von 30, die haben da irgendwie Bock drauf, die können das anfangen, die okay. haben eine coole Idee und die anderen 25 müsstest du halt dann im Sinne Differenzierung, ist ja kein Problem, ist ja ein Standardthema in der Schule, müsstest du halt dann einfach mit ein bisschen Hilfestellung oder anderen Aufgaben so betreuen, weil ich glaube, nicht jeder hat von Anfang die Fähigkeit, ein Problem zu finden, sondern dann müsstest du halt sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal euch dazu bekommen, dass ja. ihr Probleme finden könnt. Das heißt, stellt vielleicht solch irgendwie Fragenkatalog aufstellen von 15 Fragen, stellt diese Fragen an bestimmte Gegenstände. Also, ne, finde ich die Farbe angemessen? Finde ich, dass dieser Affe glücklich aussieht? Und so nach dem Motto, ich stelle mir selbst Fragen und versuche so Probleme festzustellen. Natürlich sind das jetzt so Fragen, die einen noch schon auf Probleme hinweisen würden, aber das müsste man vielleicht noch ein bisschen ausschleifen.
Ja, was total spannend ist, könntest du halt sagen, hey, wenn jemand direkt so fragt, finde ich die Farbe schön? Mhm. Ja, nein. So, dann könntest du sagen, hey, Kinder, hört mal zu. Ihr habt quasi durch diese Frage, also die Art und Weise, wie du gefragt hast, schon den Lösungsraum oder das Denken des Gegenübers total eingeschränkt. Mhm. Wenn ich frage, findest du die Farbe schön? Mhm. Dann ist deine Antwort ja oder nein. Mhm. Im besten Fall sagst du noch ja, weil, bla bla bla. So, wenn du allerdings die Person fragst, wie findest du dein Umfeld gerade, dann fängt die Person an zu erzählen und sagt dir vielleicht, oh, ich finde die grüne Farbe an den Wänden total hässlich.
Denk an die Siebtklässler, die werden sagen, gut.
Ja, aber
nein, da also kannst meine, du halt auch da, dass
du da kannst zum Beispiel beibringen, hey, wenn ihr kein Problem findet und euch das total schwerfällt, dann stellt Fragen. Und dann, dann wäre die Message, die du dann mitgibst, ist nicht, Fragen stellen hilft immer, sondern wie lernen wir gute Fragen zu stellen? Oder Fragen zu stellen, die uns mehr Informationen liefern, die uns die Möglichkeit geben, ein Problem zu erkennen. Das ist also ein weiteres
halt,
Beispiel.
Das heißt, du musst halt Schritt für Schritt da hinkommen, so, ne? Genau. Das ist ja eine Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Ja.
Warum ich jetzt quasi gerade das so spannend finde, in meinem persönlichen Kontext und warum ich sage, hey, das ist total wichtig, ist, diese ganzen Sachen sind total gefragt.
Ja,
das ist mal ganz pragmatisch die Fähigkeit oder die Methode, Probleme zu erfassen und Probleme zu beschreiben und Probleme nachher zu lösen, die ist Gold wert. Weil wie viele Menschen können das? Nicht viele, weil es einfach der Kontext in der Schule vielleicht oder auch in der Uni nicht unbedingt erzwingt. Es ist immer, es passiert manchmal von ganz alleine, dann hast du mal irgendeine Projektarbeit oder eine Facharbeit und dann merkst du, wow, das macht total Spaß.
Und andere du denkst dir, oh Gott, das war ganz schrecklich.
Und sehen das als unüberwindbare Aufgabe, weil ihnen einfach keiner gesagt hat, hey, das sind Tools, die du ausprobieren kannst. Und die keiner gezwungen hat, die Tools auch auszuprobieren. Das heißt, was passiert? Du kommst in eine Situation und der Druck ist enorm, du kannst gar nicht damit umgehen und gehst dann kaputt und sagst, ach, scheiß drauf, ich suche mir lieber was, wo Leute mir sagen, das ist das Problem.
Und löse es und dann ist es irgendwie einfacher. Genau.
Aber die, ich sag mal, gerade wenn ich mit Leuten spreche, jetzt auch im Kontext der ich finde einen Job, dann machen wir mal, oh krass, dann merkst du direkt, okay, die findest du total grandios, wenn du, wenn du denen sagst, hey, ich bin in der Lage oder ich habe das schon mal gemacht oder ich weiß, wie ich rangehen würde, wenn ich etwas gar nicht als Problem deklarieren kann. Und das ist einfach eine schöne Kompetenz, die extrem hilft und die auch dann gut honoriert wird. Das ist so die Message, die ich rüberbringen wollte an der Stelle.
Ja.
Und ich glaube auch, dass, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf eine Metaebene gehen, was ist eigentlich so der wirklich, du hast es auch gesagt, kognitiv schwierige Part, der aber dann wiederum etwas anstößt, was dann aber auch von alleine rollen kann. Es ist total schwierig, ein Problem zu greifen, als Problem wahrzunehmen und dann zu beschreiben. Und dann halt nach Lösungen zu suchen, ist dann, ich sag mal, da kannst du systematisch vorgehen. Dann hast du einen Baukasten von 1000 Möglichkeiten und probierst meinetwegen alle 1000 aus.
Guckst ein YouTube-Tutorial.
Genau. Aber zu sagen, das ist eigentlich das Problem.
Naja. Wenn du die Anfrage an YouTube nicht stellen kannst für das Tutorial, dann findest du auch kein Tutorial.
So, und dann aber, und ich glaube auch, dass das was Schönes auslösen kann, wenn du merkst, okay, das funktioniert, das siehst du ja oft, wenn zum Beispiel Leute, die irgendwie eine gute Hausarbeit geschrieben haben oder gut, weiß ich nicht, eine gute Bachelorarbeit schreiben oder was auch immer, dann merken, hey, ich kann das und das macht Spaß. Und das ist gar nicht so, es wirkt am Anfang so
niemals,
unendlich groß. Die fangen dann alle auf einmal irgendwie gerne eine Masterarbeit zu schreiben,
niemals.
Dann ihren Doktor und werden dann Professoren und so weiter. Das heißt,
jeder leidet.
Manche Leute finden
dann jeder Gefallen leidet.
Dran.
Niemand.
Andere denken sich so,
das ist geil mit zwei Mikros.
Der Welt.
Niemand.
Ja.
Nein. Entschuldigung. Ja.
Aber was ich damit sagen will, du wirst, glaube ich, auch nie 100% Abdeckung erreichen.
Ja,
dem Motto, alle 30 Kinder in der Klasse.
Das hast du aber nie mit dem Thema in der
Schule. Aber das sollte auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch sein. Ja. Es gibt die, die da irgendwie Gefallen dran finden. Ja. Ich glaube, je früher du denen zeigst, wie cool das ist, desto schöner.
Klingt für mich jetzt entweder nach einer coolen Projektwoche oder nach was Coolem, was man irgendwie so in jedem Fach nebenbei so laufen lässt. Weißt du, wie so eine Art Methode. Also in jedem Fach hast du ja auch Methoden, die du einübst. Mhm. Ne? In Pedas ist eine Fallanalyse oder so Fallbeispiel analysieren. Und das kann man ja genauso so ein strategisches Denken nennen oder Problemfindungskompetenz, keine Ahnung, kann man ja genauso nennen, dass man die einfach mal in ein paar Stunden ansetzt darauf, okay, wir finden jetzt ein Problem in diesem Kontext. So, kannst du dich auch mit Bildern konfrontieren im Klassenraum und denen dann sagen, so, was seht ihr hier für Probleme? So ganz offen erstmal. Und dann kommt vielleicht was und dann kann man gucken, so ein bisschen diagnostizieren, finden die schon Probleme? Haben die Probleme, überhaupt Probleme zu finden? Problem. Und dann daraufhin so ein bisschen eine Unterrichtsreihe zu strukturieren, zu sagen, okay, wir wollen am Anfang erstmal vernünftig Fragen lernen. Oder vielleicht sind da schon alle an dem Punkt, dass sie gute Fragen stellen können. Dass wir dann wirklich vielleicht jetzt eher darum kümmern müssen, okay, wie kann ich auch ein Problem formulieren? Kann ich es so auf den Punkt bringen? Oder sage ich so, ja, irgendwas stört mich da, aber ich kann es nicht benennen. Okay, wie kann ich vielleicht lernen, das zu benennen? Finde ich total cool.
Das ist nur der eine Ansatz. Ich weiß nicht, ob du das erzählt hast oder wo ich das
auf jeden Fall war ich das. Du guckst so, als wärst du ein sehr schlauer Mensch.
Man hätte Kinder gefragt, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Und da hat irgendwer gesagt, wir hätten gern einen Brunnen, wo Sprite rauskommt.
Verdammt, ich war es nicht.
Du warst es nicht.
Nee.
Und das fand ich total lustig, weil ich denke, auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Im heutigen Ich würde ich niemals denken, es sollte einen Brunnen geben, wo Sprite rauskommt, wo man einfach hingeht und sagt, ich kriege einfach mit meinem Becher. Und irgendwie denke, hey, wie geil, was für eine krasse Idee. Und das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wäre einfach der Ansatz zu sagen, man guckt sich einfach Sachen in, ich sag mal, sehr im Detail
an. Genau, es wäre so eine harte Schulung, so. Ne? Das wäre nicht kreativ gedacht.
Genau, und das Gegenstück ist, man löst sich bewusst so von der, was ist da, und versucht einfach mal komplett absurd in die Frage zu stellen, wie soll die Zukunft für dich sein? Und stellt diese Frage und zwingt halt quasi, in Anführungszeichen, die Kinder dazu, sich damit auseinanderzusetzen, sich einfach der Übung quasi auszusetzen, sich bewusst zu sagen, okay, ich denke jetzt mal 10 Jahre in Zukunft und ich denke jetzt nicht an mich als Person, sondern an die Welt um mich herum. Wie soll dieses Klassenzimmer in 10 Jahren für die zukünftigen Schüler aussehen? Und die Fragen einfach mal zu stellen und dann einfach zu merken, wow, da kommen interessante Ideen bei raus.
Ja.
Und dann auch nicht zu sagen, nee, das ist albern, niemand will ein Klassenzimmer mit einem Sprite-Brunnen in der Mitte sagen, sondern hey, interessant. Und dann darüber zu sprechen, das mal zu analysieren und einfach mal so, also diese Denkmuster einfach mal bewusst zu schulen und zu sagen, hey, es ist gut, sich mal einfach mal was vorzustellen, was einfach nicht existiert. Und das wäre halt so der Gegenpart, wo du sagst, wenn du diese beiden Ebenen einigermaßen drauf hast und keine Angst davor hast, dann glaube ich, können ganz interessante Dinge passieren.
Ja,
das ist immer das, wo jetzt so heutzutage Unternehmen hingehen und sagen, ja, wir müssen unsere Mitarbeiter, die seit 20 Jahren genau das Gegenteil gelernt haben, einfach nur Sachen abzuarbeiten, die müssen jetzt auf einmal kreativ werden, die müssen innovativ werden, die müssen mit Ideen kommen. Dann gründet man sowas wie
Think Tanks.
Genau, so Think Tanks oder so, wie nennt man das, diese
Kreativabteilung, Innovations
Innovation Labs. Da malt man die Wände grün an, gibt den Leuten Post-its und jetzt seid
und kreativ. Fat Boys.
So, und dann denkst du, aber okay, wenn ich gar nicht weiß, wie ich ein Problem definiere oder wie ich überhaupt kreativ denken kann, wenn das nicht geschult ist, dann bin ich da abgestumpft. Und dieses Abstumpfen von vornherein zu vermeiden, indem man sagt, hey, mach das einfach zu einem elementaren Bestandteil von Schule, von Uni, von Ausbildung. Mhm. In Ausbildung wirst du halt auch heutzutage erstmal so, das sind die Arbeitsschritte, ja, das sind unsere Arbeitsanweisungen, tu sie. Ist
ja noch konkreter als Schule.
Und dann kommst du in eine Situation, ja, aber die zu sei kreativ. Wie? Was heißt kreativ überhaupt?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Plädoyer, um eben dann so Fächer wie Kunst, Musik und dann so Projekte wie Tanztheater und diese ganzen Sachen, die so ein bisschen mehr rechtfertigen. Also weil das ja oft so Diskussionen gibt im Curriculum, ja, Musik, was sollen die da so ein bisschen sich Gedanken machen über Kunst und so. Warum gibt es Kunst-LK? Und ich glaube, dass das vielleicht eher Fähigkeiten auch sind, aber die da vielleicht geschult werden noch
eine
mehr.
Eine Sache, die einfach, wo ich sage, das wird oft zusammengepackt, was aber gar nicht so sein muss. Also du hast jetzt auch ganz intuitiv gesagt, ja, das sind so Fächer wie Kunst und Musik und Tanzen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, wo ich mir denke, du kannst auch genauso kreativ sein in Chemie.
Absolut.
Aber du musst vielleicht sogar noch kreativer sein, weil.
Ja, das Problem ist, der Kernlehrplan lässt es nicht zu. Da müsste man da ansetzen. Ich meine jetzt gerade im Jetzt, wenn du jetzt den Lehrplan nimmst, sag ich mal, woran wir Lehrer uns quasi halten müssen in gewisser Weise, ist das jetzt in diesen Fächern möglich und in anderen Fächern eher weniger möglich. So. Und das heißt, man müsste dann da ansetzen. Aber klar hat man auch ein bisschen Spielraum, um das in anderen Fächern zu machen. Absolut. Und ich glaube, dass es auch in manchen Fächern schon gemacht wird. Also ich glaube, es ist so eine, Art des modernen Unterrichts ist schon auch so eher offener gestaltet und weniger mit, hey, also ne, allein dieses, am Anfang steht ein Problem und so, das ist ja erstmal schon mal eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein darüber zu schaffen, dass es überhaupt Probleme gibt und so, das ist ja schon, geht in die richtige Richtung, glaube ich, was wir gerade schon so da sehen in der Entwicklung, aber klar, das geht, glaube ich, auch weiter und es geht wahrscheinlich sogar weiter auch in die Richtung, die jetzt du gerade so ein bisschen beschrieben hast und ich glaube, dass man da auf einem Weg ist, der ja. cool ist.
Finde ich gut.
Ganz spannend, also, zum Beispiel war das so, dass wir gerade in der 7, mache ich gerade so ein bisschen Ökologiekram und die sollten jetzt Referate machen, also die wollten Referate, weil es war diese typische, hey, wenn ihr irgendwie mit eurer mündlichen Note nicht zufrieden seid, macht die Referate nicht erst kurz vor den Zeugnissen und dann kamen die halt direkt danach und meinten so, ey, wollen Referate halten, bla bla bla. So, und dann gab es halt also möglich, die meisten, viele kamen dann so an mit, ja, was haben sie denn für ein Thema für uns? Und ich gesagt, keine Ahnung, macht euch Gedanken, ne? Ihr wisst, also ich mache dann immer so eine Agenda, ihr wisst, was die nächsten Themen sind, so, ne? Sucht euch was raus. Dann kamen zwei da, die gesagt haben, okay, dann machen wir den Regenwurm als Destruenten, so. Und ich dachte, cool. Also die hatten quasi nur als Vorgabe, okay, wir werden Destruenten irgendwann machen und dann haben die sich einen Regenwurm rausgepickt. Das heißt, sie haben zu Hause sich hingesetzt, haben Destruenten gegoogelt, wahrscheinlich war das erste Bild ein Regenwurm, aber zumindest haben sie das irgendwie für sich so gefunden. Andere haben es gar nicht auf die Kette gekriegt und konnten sich nicht entscheiden und bis zum Ende muss ich denen dann quasi ein Thema sagen. Macht die dann gesagt, ja, dann macht doch das und das, das bietet sich an, da findet ihr im Buch zwei Seiten zu, fertig. Null Problemfindungsstrategie. Und andere waren so nach dem Motto, ich habe dir schon mal von dem einen Mädchen erzählt, dass sie Vegetarierin ist und das auch immer ganz cool einbringt und auch immer gar nicht nervig, gar nicht irgendwie unangenehm, sondern total cool Fragen dazu stellt. Dann immer so, ja, meine Mama hat gesagt, das ist irgendwie nicht gesund und dann kann ich ja immer sagen, mach dir keine Sorgen. So. Ich habe immer Angst, dass die Mama irgendwann kommt und sagt, was sagen sie meiner Tochter für böse Sachen. Und dann meinte sie mich auch so, ja, mir fällt kein Referat ein und so. Und dann dachte ich so, hä, aber du hast doch ein voll cooles Thema mit dem Vegetarier und so weiter und so fort. Damit so, wie, soll ich jetzt ein Referat darüber halten, so Vegetarismus-Gedöns? Meinst du, ja klar, passt doch zum Thema. Wenn du Bock hast, such dir irgendeinen Aspekt raus und mach das. Das ist ja voll cool, dann kann ich über was reden, was mich voll interessiert und wollte ich mich eh schon mal. Ich dachte, ja klar, aber komm doch selber drauf. Also das ist genau das. Die Leute haben quasi diese Themen auch und können von selber auch eigentlich das klar benennen, aber trauen sich nicht, machen es nicht.
Was ich spannend finde, ist, wenn das zeigt.
Ich habe übrigens Angst, dass sie verprügelt wird danach, aber nein, die Klasse ist voll nett. Nein, Quatsch.
Soll sie lernen.
Nein, die ist auch gar nicht nervig und das ist auch, das wird total angenehm werden.
Aber spannend finde ich, das heißt, in den Köpfen von ihrem Kopf von ihr war gespeichert, in der Schule habe ich nicht über die Sachen, also so vereinfacht gesagt, nicht über das
reden,
was
so sagen.
Ich spannend finde, sondern es gibt einfach einen Plan, der Lehrer sagt, was ist spannend. Es gibt so. Und auch.
Oh, das klingt, als wäre ich voll der gute Lehrer, das ist voll gut.
Ja, aber.
Weil ich ihr diese Möglichkeit gegeben habe.
Genau, aber noch besserer Lehrer wärst du, wenn du allen klar machen würdest,
wie traurig.
Halt, ne, was ist der Sinn und Zweck von Schule?
Mhm.
Und wenn euch was auf dem Herzen liegt und ihr das Thema gut vermitteln könnt, dann könnt ihr dazu das Referat wählen als ein Medium. Das
ich finde Referate immer so schlecht leider von Schülern. Die Schülerreferate sind immer so grottenschlecht. Das ist ja das Problem.
Aber woran liegt es?
Weil die die Zeit nicht haben und die Zeit sich nicht nehmen können, weil die halt so viele andere Fächer und Hausaufgaben machen, dass die, selbst wenn die Leidenschaft für ein Thema haben, also ich jetzt so pauschalisierend gesprochen, dass die oft am Anfang dann mit glühenden Augen vor dir stehen und sagen, ja, das machen wir. Und dann merken die, oh scheiße, ich hab's doch am Tag davor gemacht. Und dann haben die keine Zeit mehr, googeln irgendwie zwei Wikipedia-Artikel, fügen drei Bilder von Google ein.
Das Medium-Referat in dem Gesamtkontext, wie du beschreibst, also du hast keine Zeit und so weiter, nicht das richtige Mittel. Vielleicht wäre so ein Eine-Minuten-Vortrag vielleicht irgendwie, was auch immer. Oder einfach nur, weil sie, oder eine kleine Zusammenschrift von etwas, also irgendwas, oder weiß ich nicht, ein YouTube-Video, ja, was die selber drehen würden, was ja noch mehr Zeit frisst. Also irgendwas,
ja,
anderes Medium,
auf was jeden Fall
im Kontext besser funktioniert.
Das ist auf jeden Fall eine Überlegung, die man machen müsste, nur glaube ich, dass im schulischen Kontext leider, dadurch, dass wir viele Fächer haben und die Schüler, wie gesagt, in meinen Augen unter diesem Druck stehen und viele Leistungserwartungen erfüllen müssen, sind alle Projekte, die nebenher laufen, so wie Hausaufgaben und so, da ist halt einfach nicht die Zeit für, dass du es geil machen kannst. Das ist eine coole Aufgabe, was du dich interessierst, du hast die Zeit nicht, weil du sie auch in andere Sachen stecken musst und du vernachlässigst in andere Sachen und sagen Mama und Papa, nein, Mathehausaufgaben sind genauso wichtig wie das tolle Bio-Projekt, das du gerade dir vor Augen hast. Und dann ist die Qualität nachher auch traurig, also nicht gut und das demotiviert dich, weil der Lehrer dann auch sagt, hey, ich habe mir da irgendwie, also er sagt ja nicht, ich habe mir mehr erhofft, aber so nach dem Motto, beide wissen eigentlich, hey, du hättest das cooler machen können, hast du aber leider nicht. Schade. So, also ich glaube, man müsste das dann vielleicht sogar aus diesem normalen unterrichtlichen Kontext erstmal so ein bisschen rausziehen und dann wirklich in so Projektarbeiten und so in so Projektwochen packen, wo dann wirklich der Fokus darauf liegt, damit die sich auch darauf konzentrieren können und nicht so dieses, ich muss das nebenbei noch irgendwie hinkriegen und dann auch noch mir selber mehr Druck machen, weil ich irgendwie auch noch vielleicht eine Klassenarbeit schreibe und das und das und das und das. So ein bisschen Überlegung. Aber klar, man sollte sich immer von solchen coolen Ideen, die wir jetzt gerade irgendwie zusammen so ein bisschen ausgebaut haben, Punkte nehmen und auch in den normalen Unterricht einpflegen lassen. Aber ich glaube, dieses harte, jeder einzelne Schritt jetzt in dieser Unterrichtsreihe durchzumachen, ist schwierig mit Kernplan, mit Klausuren, mit Stoff, den man durchkriegen muss und auch mit anderen Anforderungen an Schülerinnen und Schüler. Ist jetzt aber nicht eine Entschuldigung, sondern eher eine Kritik am Schulsystem, dass das nicht möglich ist. Da müsste man halt wieder ansetzen an einem Punkt, den ich kritisierungswürdig finde.
Das ist, ja, das ist halt schade irgendwie, ne? Also, voll. Weil das ist so, das ist ja nichts, was du als einzelner, ich sag mal, jetzt angehender Lehrer irgendwie so spiegelst, sondern irgendwie gefühlt so der Standard, die Standardantwort, ja, wäre cool, geht aber nicht, weil. So, und das ist so, okay, schade. Also so gefühlt jeder Einzelne weiß, dass es coolere Sachen gäbe. Und dass
davon sind dann 90% auch zu faul, das selber zu machen und 10% meinen es wirklich so.
Genau. Ja. Und dann die, die das dann irgendwie machen wollen, die können nicht, weil der Rahmen es nicht hergibt, sondern es einfach heißt, okay, das ist ein gut, aber ich glaube, das ändert sich, hast du ja selber gesagt.
Genau. Und wie gesagt, in Einzelteilen geht es ja auch so, ne? Also es ist ja keine Entschuldigung dafür zu sagen, nö, gar nicht. Und so sklavisch muss man sich ja auch nicht an den Plan halten. Das ist nur manchmal so, man kennt das selber, wenn man irgendwie die Klasse von einem Kollegen irgendwie übernimmt. Und dann sagen die so, ja, dann fragst du die, ja, ihr habt ja das und das und das gemacht, weil das steht ja im Lehrplan. Nee, wir haben eigentlich nur über Kühe geredet. Und dann denkst du so, wow, geil. Aber die müssen es halt quasi können am Ende der neuen, weil für die Oberstufe und so weiter und so fort. Das heißt, du bist dann quasi nur damit beschäftigt, Sachen aufzuholen, die gar nicht können. Und dann kannst du die über solche coolen Gedanken, hast du eigentlich gar keine Zeit für, um das dann irgendwie reinzubringen. Mhm. Das heißt, man müsste sich dann irgendwie als gesamtes Kollegium darauf verpflichten, das irgendwie einzubauen an bestimmten Punkten, damit man das müssen sich auch alle dran halten. Und ja, da sind so viele menschliche, wie soll ich sagen, so viele menschliche Faktoren drin, dass da leider oft nicht das bei rumkommt, was man sich erwünschen würde vielleicht. Mm. So.
Ein Problem.
Ein Problem. Ja. Problem erkannt, aber Problem keine Ahnung, nicht gebannt. Ja, voll spannend. Ich mag das, über alternative Schulsysteme und sowas rumzuspinnen. Müssen wir irgendwann mal ein bisschen rumdriften.
Ja, vielleicht machen wir eine eigene Schule.
Ja, wenn ich fertig bin.
Why not?
Im März.
Im März. Soll ich doch nicht unterschreiben?
Unterschreib nicht. Lass das einen podcasten und lass dann selber irgendeine Schule aufmachen. Ja. Wilma School. Wilma lernen, Bruder. Oh, guter Schulname. Wilma lernen, Bruder.
Aber geht Bruder? Müssen wir nicht Bruder und Schwester?
Stimmt, gendern.
Bruder, Schwester und?
Divers.
Divers.
Ich weiß nicht. Es gibt euch einen Rapper, der ist diverse. Könnte man irgendwie vielleicht, naja.
Ja.
Wie auch irgendwas immer. Irgendwas wird uns schon einfallen. Wie lange haben wir eigentlich gerade?
Ich habe keine Ahnung. Ich gucke die ganze Zeit rüber und versuche es irgendwie zu greifen.
Irgendwie steht da 2, 4, 4, 6. Was heißt das?
Ich glaube, das ist so ein Takt, der mitgezählt wird. Das ist irgendeine Taktung.
Oh Gott, ich habe Angst, dass wir das irgendwie nicht richtig aufnehmen.
Ja.
Aber haben wir bestimmt.
Aber wollen wir hier einen Cut machen?
Ja.
Meine Blase platzt.
Und ich habe so Angst, ich will die Aufnahme hören, wir wissen, ob es klappt, ob Rauschen, ob Piepen, ob das Spucken drin ist, ob funktioniert.
Beatbox.
Jetzt fängt jemand an zu bohren. Perfektes Ende. Lass uns noch kurz die Musik drauf packen. Ich packe drauf von Fort Minor in Stereo und von Rise Against Dancing in the Rain. Nee, Dancing, doch. Mal gucken, ob unsere Mikros so krass sind, dass sie das rausfiltern.
Swimming Pools von Kendrick Lamar und das eine Lied von Ostboys mit DJ Dürüm.
DJ Dürüm. Das sind unsere Lieder für die Playlist in dieser Woche. Ansonsten, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Dienstag, nächster Aufnahmetermin mit zwei cuten Boys.
Oder Girls oder Diverse.
Oder Diverses. Seid gespannt. Schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen.
Gute Bahnfahrt.
Peace out.
Tschüss.